Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 26.
Mit dem Gast Gabi Weber, eine investigative Journalistin, die sich unter anderem mit Argentinien beschäftigt, mit Mercedes-Benz in Argentinien, mit Eichmann und mit weiteren lustigen Geschichten, die wir hier der Reihe nach ansprechen wollen.
Ja, die Sendung ist so ein bisschen eine Lektion in, was ist denn eigentlich wirklich passiert in der Geschichte. Wir hatten ja da in einer der vergangenen Folgen schon mal drüber geredet, wie man Geschichte interpretieren kann und wie groß der Unterschied zwischen den Dingen, die aufgeschrieben werden, die es in die Geschichtsbücher machen, die es in die Wikipedia oder die Tagesschau machen, und dem, was wirklich passiert ist. Und Gabi hat sich so ein bisschen offenbar dem verschrieben, herauszufinden, was wirklich passiert ist.
Hallo Gabi.
Herzlich willkommen.
Danke.
Ja, als Einführung, die Geschichte von Gabi ist, dass sie Argentinien-Korrespondentin ist vom ARD, richtig? WDR?
Von diversen Sendern.
Diverse Sender. Und ursprünglich ging es um Mercedes-Benz, die unter der Diktatur von Betriebsräten, die Babys entführt haben sollen. Eine ganz unglaubliche Geschichte, wenn man das hört. Oder wie war das?
Naja, ein bisschen komplizierter ist es. Es gab in Argentinien eine Militärdiktatur zwischen 76 und 83. Und da haben die großen Firmen, unter anderem Mercedes-Benz Argentina, die haben die Gunst der Stunde genutzt und haben die Betriebsräte, die bei ihnen Sabotage gemacht haben oder kürzere Arbeitszeiten oder mehr Freiräume oder irgendwie, also Nerven, das tun, was Gewerkschafter eigentlich tun sollten.
Die ihren Job gemacht haben
und die haben sie dann als Terroristen den Militärs verpfiffen und damit ist irgendwie klar, was dann passiert ist. Die haben sie dann zu Hause abgeholt, haben sie durchgefoltert und haben sie dann aus Flugzeugen in den Fluss geworfen und die sind bis heute verschwunden. Insgesamt 14. Im Rahmen dieser Recherchen ist mir dann aufgefallen, dass die Manager dieser von Mercedes-Benz, aber auch von anderen deutschen Firmen, nämlich von Bayer, auch die Gunst der Stunde genutzt haben und sich Babys unter den Nagel gerissen haben. Also während der Militärdiktatur sind ja auch schwangere Regimegegnerinnen verhaftet worden. Und das war am Anfang war das sehr kompliziert, weil die wurden natürlich erstmal gefoltert und dann haben mehrere von diesen schwangeren Gefangenen auch ihr Baby verloren wegen der Folter. Ich möchte darauf verzichten, euch zu beschreiben, wie sowas abgeht. Und dann ist die katholische Kirche, die ging ja ein und aus in den Folterzentren und die haben dann gesagt, naja, dass ihr hier die Terroristen foltert und dann ermordet, das ist ja okay, aber das ist das ungeborene Leben, das ist nicht okay. Das gilt es zu retten. Und dann ist sozusagen auf deren Initiative hin hat man dann durchgesetzt, dass die Frauen erstmal nicht gefoltert werden, dass sie entweder einen Kaiserschnitt kriegen oder ihre Kinder auf die Welt bringen können. Dann hat man ihnen die Babys weggenommen, sie wurden dann auch getötet. Und die Babys landeten dann in Familien von entweder hohen Militärs, aber eben auch von Managern von Großunternehmen. Eben Mercedes-Benz, Bayer und. Und da gibt es eben mehrere Fälle von Mercedes-Benz. Und in dem Fall bin ich auch Nebenklägerin.
Also wenn ich sowas höre, denke ich ja, das klingt so weit hergeholt. Wie kommt man denn überhaupt dazu, sich mit so einem Fall zu beschäftigen? Also klingt das nicht auch, wenn man zum ersten Mal die Anschuldigung hört, schon so derartig unglaublich, dass man da die Finger von lässt? Ich meine, wie bist du zu dem Fall gekommen überhaupt? Also war das deine Initiative oder haben dich die angesprochen, die Nachfahren der Opfer? Oder was für Papiere gibt es überhaupt zu sowas? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand was aufhebt, ne, nach solchen Gräueltaten.
Ja, das dachten wir auch alle, aber es gibt ja doch sehr, sehr viele Archive immer noch. Es kommt immer noch was raus. Also das Thema der Menschenrechte ist in Argentinien in aller Munde und das ist ganz wichtig für die Gesellschaft. Das ist ja jetzt, 83 wurde das wieder demokratisch, jetzt dann gab es Amnestiegesetze, die gibt es seit fast 10 Jahren eben nicht mehr und seitdem laufen Prozesse in Argentinien, wobei es sehr schwierig ist, wenn man wirklich sich um die wirtschaftliche Macht kümmert. Das ist ja in Deutschland auch nicht anders gewesen. Nach 1945, man hat also hier SS-Leute, Leute aus den Konzentrationslagern, die hat man dann sehr, sehr lange Zeit später, hat man angefangen, diese Leute zu verfolgen. Aber ich meine, Herr Abs, damals Deutsche Bank während des Krieges, den haben die Militärs noch, die Alliierten vor Gericht gestellt, aber dann wurde er rechte Hand von Adenauer. Und gerade Adenauer hat ja seine Macht auf diese Leute basiert. Also damals waren in der Bundesrepublik waren alle Behörden, die Repressionsbehörden sowieso, aber auch die deutsche Wirtschaft voller Nazis. Und in Argentinien ist das eigentlich nicht unbedingt viel anders. Also die Repressionsbehörden, die werden jetzt gesäubert, aber in der Wirtschaft, ja, das ist eben schwierig. Und die sagen, na, wir haben ja nicht selbst gemordet, wir haben eben nur gesagt, wer diese Leute sind. Und dieses Unternehmen, also in diesem Fall Mercedes-Benz oder Daimler, die Daimler AG, vertuscht eben, soweit es geht, alles. Aber es gibt schon noch Dokumente, also das ist gar nicht die Frage.
Welche Art von Beweisführung kann man denn überhaupt führen bei solchen Verfahren, die 40 Jahre zurückliegen, 50 Jahre? Also ich meine, gibt es da überhaupt noch, selbst wenn du sagst, es gibt da noch Akten, die man irgendwo finden kann, ja, das kann ja schon mal nicht einfach sein, die überhaupt zu finden. Und wenn man die dann hat, ist das nicht alles eh verjährt? Also ich meine, ich stelle mir das nicht so einfach vor, jetzt irgendwelche Firmen zu belangen, die es in der Zwischenzeit vielleicht gar nicht mehr gibt sogar, ja, weil die irgendwie zugemacht haben oder verstaatlicht wurden wegen anderer Missetaten.
Wir reden ja nicht von der Mafia, wir reden von Großunternehmen. Die
Unterschiede können fließend sein, aber...
Ja, die Methoden und die Ethik ist sehr ähnlich, um nicht zu sagen fast identisch. Aber die innere Logik ist natürlich eine völlig andere. Also die müssen schon Rechenschaft ablegen, die müssen Steuererklärungen machen. Da gibt es Angestellte, die werden sozialversichert, da weiß man, wer die sind, wann die Arbeitsverhältnisse aufgehört haben. Ist dann schon merkwürdig. Ich habe ja die Unterlagen, die haben die verschwunden, noch 10 Jahre lang als Arbeiter geführt und auch noch die Löhne weitergezahlt, weil sie Angst hatten, dass sonst die Witwen auf die Barrikaden steigen. Also man kann eine ganze Menge machen. Es gibt ja die Überlebenden noch. Es haben von den Betriebsräten haben ja 3 auch überlebt. Die sind gefoltert worden. Die haben Aussagen gemacht vor argentinischen Gerichten, auch vor deutschen Gerichten. Und zur Frage der Verjährung. Das sind ja nicht einfache Straftaten. Also in Argentinien verjährt, ich glaube, Mord verjährt auch nach 20 Jahren. In Deutschland verjährt Mord gar nicht.
Mehr. Das ist auch eine Sache erst nach dem Zweiten Weltkrieg, ne?
Ja, in den 60er Jahren wurde das erst geändert wegen der Nazis. Aber wir reden ja hier von Verbrechen gegen die Menschheit, Crimes Against Humanity. Das wird in Deutschland leider immer falsch übersetzt mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Muss man irgendwie auch mal richtig übersetzen. Also das sind ganz schlimme Straftaten, die nicht verjähren. Und insofern kann man da immer noch die Beweise suchen und auch finden. Ich will dir ein Beispiel erzählen. Wir haben immer gedacht, es muss irgendwo das Geheimarchiv der Militärs sein. Vor allem, was die Babys angeht. Weil da sind, die Menschenrechtsgruppen schätzen, es sind noch, insgesamt sind 500 Babys den Regimegegnerinnen weggenommen worden und anderen Leuten gegeben worden. Davon sind 105 inzwischen aufgeklärt. Die haben ihre wahre Identität inzwischen wieder erlangt. Fast alle, diese Fälle sind fast alle dadurch entstanden, indem sie selbst Zweifel hatten, dass ihre Eltern wirklich ihre richtigen Eltern sind und die dann von sich aus einen Gentest verlangt haben. So, und wir suchten immer danach und ich habe dann schon, das war 2005, habe ich die Geburtsurkunden von dem Daimler-Manager Juan Ronaldo Tasselkraut von seinem Bruder bei der Justiz eingereicht. Der Tasselkraut war auch der Manager, der auch die Betriebsräte den Militärs ausgeliefert hat. Und er hat in seiner Familie 3 Kinder, von denen ich meine, inzwischen auch weiß und beweisen kann, zumindest von 2, dass sie in Folterzentren auf die Welt gekommen sind. Also 2004 konnte ich das noch nicht beweisen, hatte ich nur einen Verdacht und habe die Geburtsurkunden, die ich über das Standesamt mir besorgt habe, bei der Justiz eingereicht und habe gesagt, pass auf, hier sind die Geburtsurkunden, da steht drinne, 2 Tasselkrautbabys sind dann und dann während der Diktatur in einer Hausgeburt geboren worden. Das ist also sehr unüblich, Hausgeburten. Also auch Leute, die kein Geld haben, gehen in öffentliche Hospitäler und bringen da ihre Kinder zur Welt. Und die Hebammen, die dort unterschrieben haben, die sind in x andere Fälle von Menschenrechtsverletzungen verwickelt und außerdem wussten die Kinder und haben das in der Schule erzählt, dass sie adoptiert sind. Hier sind sie als biologische Kinder eingetragen. So, dann wussten sie, das war jetzt das Jahr 2004, wussten sie erst nicht, was machen sie damit. Die wollten das natürlich nicht weiterverfolgen. Mercedes-Benz produziert in Argentinien noch, da gibt es auch noch Arbeitsplätze und. Dann haben sie 3 Jahre fast gar nichts gemacht. Dann haben sie einen Prozess gemacht, wo sie dann auch die Kinder, also inzwischen sind das 30-jährige Männer, vorgeladen haben. Und die haben gesagt, ja, wir wussten ja immer, dass wir adoptiert waren. Und da haben die Richter gesagt, okay, dann sind zwar diese Geburtsurkunden gefälscht, aber das ist dann verjährt. Wir sprechen diese Leute frei. Und das Einzige, was sie ermittelt haben, ich habe mir dann die Akte geholt, das kann ich ja als Nebenklägerin, das ist der Vorteil, und stelle fest, die einzigen Ermittlungshandlungen, die die Staatsanwaltschaft vorgenommen hatte, war, sie haben geguckt, ob die von mir angereichten Geburtsurkunden auch echt waren. Dann haben sie beim Standesamt angefragt und merkwürdigerweise auch bei einer Behörde, die nennt sich Nationales Register für Personen, wäre hier in Deutschland vielleicht die Meldebehörde, also eine polizeiinterne Behörde. Und haben da auch nochmal gefragt, wie ist das, habt ihr eine Geburtsurkunde? Und beim Standesamt kam genau dasselbe, was ich auch schon eingereicht hatte. Aber das Meldeamt hat eine Geburtsurkunde vorgelegt, gesagt, ja, das sind die Tasselkrautkinder, aber keine Hausgeburt, sondern da stand irgendeine Adresse drin in San Martin, die kannte ich nicht. Und dann habe ich Freunde vorbeigeschickt und die haben gesagt, aha, das ist die Militärakademie, eins der berüchtigsten Folterzentren während der Militärdiktatur. Das heißt, die hatten auch ihre Eichmänner, die ganz sorgfältig ihre Bücher geführt haben und gesehen haben, in den eigenen Büchern müssen wir natürlich reinschreiben, was gewesen ist. Und das sind Urkunden, das sind riesige Register und da ist jetzt alles eingetragen. Also man kann heute sagen, die Beweise liegen auf dem Tisch, die Babys vom Bruder des Mercedes-Manager Tasselkrauts sind in einem Folterzentrum zur Welt gekommen. Auf dieser Grundlage sind sie freigesprochen worden. Und die Firma Daimler hüllt sich in peinliches Schweigen und sagt dazu nichts.
Also die Ermittlung klingt jetzt für mich eher so, als wenn die versucht haben, dein Verfahren abzuwehren, als wenn es darum gegangen wäre, da tatsächlich irgendwas zu ermitteln.
Nee, die wollten natürlich nicht ermitteln. Wie gesagt, sie haben nur ein bisschen da rumgeguckt, ob sie mir was ans Bein binden können, um zu gucken, hat sie vielleicht da selbst was gefälscht. Das war das Einzige. Ansonsten haben sie die von vornherein freisprechen wollen.
Kann man das allgemein so sagen bei Sachen, die du recherchierst, dass die eigentlich eher gegen dich arbeiten, die Gerichte, als für die Gerechtigkeit? Und wenn du damit irgendwie peinlichen Sachen kommst, dass sie dann... Oder ist die Justiz, also kann man irgendwie so einen Restglauben an die Justiz aufrechterhalten, will ich wissen, dass man sagt, naja, so, aber im Gros arbeiten die schon integer und es lohnt sich überhaupt, so ein Verfahren zu machen.
Man muss da sehr genau hingucken. Also wir haben jetzt über die argentinische Justiz geredet. In Argentinien finden im Moment Verfahren statt gegen Folterer. Eben, das sind auch diese Brutalo-Typen, die in den Konzentrationslagern waren oder die Einsatzbefehle gegeben haben, irgendwelche Generäle. Diese Verfahren finden statt, da gibt's auch politischen Willen. Eine andere Sache ist, wenn es wirklich um ganz viel Geld geht, in Argentinien hast du noch das Problem, dass die Leute einfach auch korrupt sind. Also da gibt's wirklich Leute, ich kenne Anwälte und die haben mir das erzählt, da gibt's Leute, die gehen mit dem Geldkoffer dahin und dann wird es so geregelt. Das ist sicher nicht der Fall in Deutschland.
Ja, das gibt's bei der CDU auch gelegentlich.
Ist mir bei der Recherche aber noch nicht in Deutschland über den Weg gelaufen. Kann sein. Und in den USA wird das auch anders geregelt. In Deutschland war es völlig unmöglich. Die Anzeigen sind ja alle vorher gestellt worden in Deutschland. Sowohl gegen Tasselkraut, wegen Mordes, den Betriebsräten, Beihilfe zum Mord, als eben auch wegen der Babys. Und die deutsche Justiz hat die Verfahren also wegen der Babys gar nicht erst eröffnet, weil sie gesagt haben, die Kinder möchten das nicht. Und im Fall von den Verschwundenen haben sie dann ein bisschen rumermittelt und nach 3 Jahren gesagt, ach ja, wir können ja gar nicht beweisen, dass die Verschwundenen wirklich tot sind. Vielleicht kommen sie ja irgendwann mal wieder und sind wieder da.
Wie, die Ausrede war nicht, dass es in Argentinien war, sondern... Also das hätte ich jetzt vermutet, dass sie sagen, wir sind nicht zuständig, weil die Verbrechen auf argentinischem...
Nö, die Firma ist ja eine deutsche Firma und Herr Tasselkraut ist auch deutscher Staatsbürger.
Aha. Und wie kamst du jetzt von diesen Verbrechen während der Militärdiktatur und den Daimler-Managern zu Eichmann?
Dazwischen liegt noch eine andere Station. Also ich habe dann irgendwann mal, hat mich das, ich muss ehrlich sagen, ich werde oft gefragt, was mich da so motiviert, warum ich da mich so festgebissen habe in der Wade von dieser Firma. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wir sind dann also mit Leuten aus Argentinien auch zu den Hauptversammlungen gegangen, zu Daimler, hier im ICC, wo dann 10.000 Aktieninhaber sitzen. Von den 10.000 sind 50 wichtig, das sind dann Vertreter von Fondsgesellschaften und so. Alle anderen gehen da hin, weil man kriegt man umsonst Würstchen und so. Und die wollen sich dann mal diese Pappnasen aus der Nähe ansehen. Und ihr müsst euch einfach mal diese Fressen von diesen Leuten ansehen, mit was für einer Selbstgerechtigkeit, die da oben sitzen und einfach sagen, ihr könnt uns alle mal. Also du kommst dann immer mit dem Gefühl raus, die bis heute nehmen sie sich das Recht raus, Leute als Terroristen anzuschwärzen, die ihnen nicht in den Kram passen und foltern und ermorden zu lassen. Wenn die von Anfang an, also meine erste Geschichte ist im Jahr 1999, das ist jetzt vor, Kopfrechnen, warte mal, in 13 Jahren. Wenn die irgendwie mal im zweiten Jahr oder so, hätten sie gesehen, aha, das Ding läuft noch, wir setzen uns jetzt mal hin, wir entschuldigen uns, wir sagen, wir haben vielleicht nicht genug getan, wir gucken, wer ist da noch überleben, können wir da noch was machen, dafür müssen die nicht mal in ihre Portokasse greifen, und dann hätten sie irgendwie ein bisschen Zerknirschung gezeigt und sich ein bisschen entschuldigt, dann wäre das Ding, glaube ich, gar nicht so groß geworden. Aber einfach diese Fressen zu sehen und diese Selbstgerechtigkeit, die genau wissen, sie können auf die große Presse, können sie sich verlassen, im Wesentlichen über natürlich die Anzeigen, die sind einer der größten Anzeigenkunden überhaupt. Und die Bundesregierung wird natürlich nichts tun, was eine deutsche Traditionsfirma irgendwie in die Klemme geraten lässt. Und die Justiz, die Erfahrung in Deutschland ist, diese Verfahren waren nicht möglich in Deutschland zu eröffnen. Insofern ist das eigentlich fast die größte Motivation, die ich so hatte. Aber zurück zu deiner Frage, was kam danach? Danach kam, ich habe dann die Geschichte der Firma mich drum gekümmert, und Mercedes-Benz Argentinien, wie kamen die da überhaupt dahin? Das weiß man hier ja auch nicht. Die sagen immer, ja, Deutschland, deutsche Auslandsinvestitionen 1951, einer der ersten Auslandsinvestitionen nach dem Krieg und alles wunderbar. Naja, wenn man dann ein bisschen anfängt zu gucken, ist richtig, die sind 1951 gegründet worden in Argentinien zu Zeiten mit enger Zusammenarbeit vom General Juan Domingo Perón. Und das Glück dabei ist, die sind 1955 beschlagnahmt worden, die ganze Firma, und ist dicht gemacht worden bis 1959. Und dann kam raus, es war eine riesige Geldwaschanlage von Nazi-Geldern, die während des Zweiten Weltkrieges aufgrund von guten Geschäften, die sie mit dem Nazi-Regime machen konnten oder mit der Zwangsarbeit oder mit sonst irgendwie Deals, haben die gebunkert und haben die dann wieder über das Dreiecksgeschäft über Argentinien gewaschen, sozusagen.
Kannst du mal erklären, wie das lief? Also wie der Mechanismus hinter dieser Geldwäsche war?
Das ist eine ganz komplizierte Geschichte gewesen. Ich sag dir vielleicht vorher nur eins. Es gab damals, sie sind 55 beschlagnahmt worden beim Putsch gegen Perón. Und dann haben damals, das war ein Militärputsch, war das, und dann haben die gesagt, das ist ein riesen Korruptionsding gewesen, wir klären das jetzt auf. Und es gab dann auch eine parlamentarische Untersuchungskommission zu Daimler, und die Staatsanwaltschaft hat ermittelt wegen Geldwäsche, Korruption und. Und diese Dokumente, die waren die ganze Zeit weg. Die gab's einfach nicht. Und die habe ich 2002 oder 2003 gefunden. Richtig, mit der Brechstange in der Hand bin ich da nicht eingebrochen. Neben mir war die Chefin vom Bundesarchiv, vom argentinischen. haben wir da Schlösser aufgebrochen, wo diese Akten lagen, und die durfte ich damals einsehen und kopieren und auswerten. Also das, was ich sage, basiert auf diesen Dingen. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, und Daimler hat das nicht dementiert. Im Gegenteil. Also damals haben sie mich noch in ihr Archiv gelassen.
Heute nicht mehr.
Naja, zu den ganzen Geschichten, zu den Babys und zu den Verschwundenen, sagen sie, da läuft ein Verfahren in den USA, das möchten wir jetzt abwarten, da möchten wir sie nicht reinlassen.
Aber das läuft ja auch wegen dir, oder? Also, oder zumindest mit deiner...
Das geht um Dinge, die ich recherchiert habe, und ich habe den Familienangehörigen sehr zugeredet, dieses Verfahren in den USA zu eröffnen.
Wie kommen denn die USA überhaupt in diese Sache rein?
Warte mal, können wir mal den Faden, weil sonst fasern wir
Okay,
also wir waren bei der Geldwäsche.
Bei der Geldwäsche. Hm? Die haben ab 1951, haben die, das war zu Zeiten von Perón, hatten mit einer ganz strikten Devisenkontrolle. Da ist jeder Peso, der in das Land reingekommen ist, oder Dollar oder D-Mark oder Schweizer Franken, total erfasst worden. Aber irgendwie kamen dann die Daimler-Manager, ich kenne auch die Flüge, ich weiß mit welchen Flugzeugen die kamen, mit der Flugnummer, mit den Schiffen, mit den Frachtern, kamen die an, haben in Montevideo, das ist in Uruguay direkt gegenüber, auf dem Schwarzmarkt, da ist keine Devisenkontrolle, war auch nie, haben sie zum günstigen Kurs getauscht, kamen zurück und haben damit insgesamt 65 riesige Aktiengesellschaften aufgekauft. Und zwar meistens mit Cash. Naja, eigentlich immer mit Cash.
Und das war Geld, was sie irgendwie, wo hatten sie das gebunkert? Also wo kam das her?
Das kann man nur vermuten. Die Flüge gingen immer aus der Schweiz.
Oh, okay. Praktischerweise.
Gut, macht Sinn, ja.
Okay. Ja, und sie bestreiten das ja auch alle nicht. Und es gibt ja dann auch Zeugenaussagen ihrer eigenen Mitarbeiter und die sagen, so ist das eben dann gewaschen worden. Dann haben die investiert, nicht nur im Bergbau, sie haben natürlich auch diese Automobilfirma, in die Lastwagenfirma investiert. Sie haben vor allem in der Flugzeugindustrie Sie haben also das halbe Land damit aufgekauft und haben dann auch zum Beispiel auch Lebensmittel wieder ins Nachkriegsdeutschland exportiert und haben sozusagen über dieses Dreiecksgeschäft Export, Import, haben sie dann schlicht und einfach Geld gewaschen. Sie haben eine doppelte Buchführung gemacht, die habe ich auch, die Schwarzbuchführung, können sie also gar nichts bestreiten und haben eben auch überhöhte Rechnungen gestellt, um diesen Geldfluss zu legitimieren. So, und das ist irgendwann mal, weil die Konkurrenz sich darüber natürlich geärgert hat, dass immer bei allen Ausschreibungen die Deutschen dann gewinnen, weil sie unterbieten, ist das mit dem Putsch gegen Perón, ist es dann aufgeflogen und ist dann auch untersucht worden. Und dann haben sie erst 1959 haben sie wieder ihre Pforten eröffnen können. Da gab es einen Arbeiter, dann haben sie wieder Leute eingestellt und einer davon war Ricardo Clement, alias Adolf Eichmann. Der ist als Elektriker, hat er da einen Job gekriegt.
Okay, und wie kamst du dann zu dem?
Ja, also, nach der Geldwäsche.
Also wie kommt man jetzt immer, gut, Geldwäsche ist ja so ein großes Thema und dann bist du zufällig drüber gestolpert, dass sie den eingestellt haben, oder?
Also ich habe im Rahmen dieser Geldwäsche-Geschichte dem Fall hat mir auch die argentinische Regierung, das war noch so 2003, 2004, da war Kirchner noch dran, Nestor Kirchner, das war eine gute Zeit. Und die hatten am Anfang, heute machen sie auch, vertuschen sie auch alles. Aber damals waren die noch ganz offen für solche Recherchen. Und dann haben sie mir zum Beispiel, ich wollte wissen, wer hat da gearbeitet, und ich habe die gesamten Sozialversicherungsbelege. Wer da jemals gearbeitet hat bei Mercedes-Benz, ich glaube bis 1972 oder so. Und das waren alles Nazis, also vor allem die obere, die Chefetage, das waren alles Nazis aus Deutschland, die kamen auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Bei vielen weiß ich's, bei ganz vielen vermute ich es, die sind mit falschen Papieren gekommen, mussten auch untertauchen. Das war dann klar, dass das auch sagen wir mal, ein Unternehmen war, wo auch Leute, die weg mussten, die untergetaucht sind aus Deutschland, also Nazis, die belastet waren und erstmal eine Zeit lang untertauchen wollten, weil die wollten ja dann wieder in den 60er Jahren zurückkommen, erstmal untergetaucht sind bei Mercedes-Benz in Argentinien. Und eben einer davon war dann Adolf Eichmann. Und natürlich habe ich am Anfang das geglaubt, was alle geglaubt haben, das, was der Mossad in Büchern noch und noch erzählt, dass der Mossad 1960 Adolf Eichmann in einer heroischen Aktion nach einer jahrelangen Suche in Argentinien entführt haben will und nach Israel ausgeflogen haben will. Und die Geschichte stimmt so nicht. Also wenn man mal anfängt, die Sache so ein bisschen hochzuheben, die stimmt hinten und vorne nicht. Und die ist auch ganz schlecht eigentlich zurechtgebogen. Deshalb, ich kriege ja öfters den Vorwurf einer Verschwörungstheoretikerin, dass, wenn das eine Verschwörung gewesen wäre, dann hätten die das richtig gut eingefädelt. Aber es stimmt, also rein praktisch stimmt es nicht. Also der Mossad zum Beispiel sagt, sie haben Eichmann mit dem Flugzeug, mit der El Al, an der Bristol Britannia von Buenos Aires mit einem Zwischenstopp in Dakar direkt nach Israel geflogen. Ja, dann guckst du die Britannia dir an, die hat auf dem Hinflug in Brasilien einen Zwischenstopp zum Auftanken gemacht und fragst den Hersteller, kann die überhaupt so weit fliegen? Sagen die, nein, das kann die gar nicht. Das heißt, die mussten irgendwo in Brasilien zwischenlanden. Es geht nicht anders. Es sei denn, sie hätten eine Luftbetankung gemacht oder
die ist wahrscheinlich für diesen Flugzeugtyp gar nicht gibt, ja.
Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Also ist aber auch egal. Auf jeden Fall, es stimmt hinten und vorne nicht. Und da muss also ganz viel gelaufen sein, was eher auf eine richtige Improvisation hindeutet, als auf eine richtige Verschwörung.
Okay, und
warte mal, es gibt noch zwei Punkte, die wir jetzt kurz am Rande übersprungen haben, die ich aber sehr wichtig finde. Erstens, die Nazis in Argentinien rechneten fest damit, dass sie demnächst nach Deutschland zurückkehren können würden, weil ihre Straftaten verjähren würden. Ja, also das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, dass Mord keine Verjährung hat in Deutschland. Das war damals noch nicht so. Sondern die Nazi-Verbrechen, das war Beihilfe zum Mord. Nach 15 Jahren wäre das verjährt gewesen und Mord selbst 20 Jahre. Das wäre 1960 beziehungsweise 1965 gewesen. Das heißt, die Nazis haben gedacht, sie müssen in Argentinien jetzt die paar Jahre halt überbrücken und kommen dann zurück nach Deutschland und regieren in Ruhe weiter. Nicht? Also das war der Plan. Und das hat mir so in der Schule keiner erzählt. Also das fand ich eine starke Einsicht an der Stelle. Die hat mich auch echt umgehauen, dass wie diese überhaupt die Stirn zu haben, sondern wir machen dann einfach weiter.
Ja, aber das war eben, das ist ganz wichtig, dass du das erwähnst, weil wir heute, wir kennen den Internationalen Strafgerichtshof, wir reden von Verbrechen gegen die Menschheit, wir reden, dass man diese Leute verfolgt, das ist ja auch, ein paar Leute sind ja dann auch verfolgt worden irgendwie, das war eben damals völlig anders und gerade eben der Adenauer-Staat, der CDU-Staat der 50er Jahre, der wusste eben nicht, aha, kommen diese Leute zurück, fordern hier ein, die werden auch wieder in die Parteien zurückgehen. Selbst wenn wir schaffen, weil das die Amerikaner wollten, hier keine neue Nazi-Partei zuzulassen. Aber die FDP war voller Nazis zum Beispiel. Die hat die mit offenen Armen aufgenommen. Und die anderen Parteien jetzt nicht so sehr wie die FDP, aber auch die Medien. Wir können ja auch mal über die Nazis in den Medien reden. Beim BND wissen wir das und beim BKA. Aber in den Medien darüber reden wir eigentlich immer weniger. Aber da hat es ja auch diese Leute gegeben. Und wer war denn der Spiegel-Korrespondent in Südamerika? Das war der langjährige, engste Mitarbeiter von Herrn Goebbels gewesen, nämlich Winfried von Ofen. Und da hat Herr Augstein, Rudolf Augstein, persönlich seinen Presseausweis unterschrieben. Also und die ganze Spiegel-Redaktion, die Auslandsredaktion vom Spiegel war durchsessen. Das ist jetzt ein Medium. Die anderen waren nicht anders. Also, und man wusste eben auch nicht, was kommt, die kommen zurück. Und wie wären denn die verwaltungsgerichtlichen Prozesse ausgegangen, wenn die ihre Karriere wieder hätten restituieren, also wiederherstellen wollen? Das wäre das Beamtenrecht zum Tragen gekommen? Ich vermute mal, ja. Dann wären die wieder auf ihre Posten. Die hatten ja kein Verfahren, kein Strafverfahren. Also hätte die Unschuldsvermutung gegolten. Es war auch alles verjährt. Man hätte das nicht mehr aufmachen. Spiel das mal durch, was da auch hätte passieren können, wie dann die Bundesrepublik oder wie überhaupt Westeuropa ausgesehen hätte mit diesen Leuten in den hohen Positionen wieder. Das war aber der...
Ein Albtraum, ja.
Ja, aber das war das Ziel.
Diese Entscheidung, den dann Mord und Kriegsverbrechen halt nicht verjähren zu machen, wer hat die denn dann getroffen?
Das habe ich irgendwie die Tage recherchiert in der Wikipedia und das läuft unter dem Stichwort Sternstunde des Parlamentarismus.
Das ist eine andere große Mossad-Lüge.
Was ich so derartig obszön fand, ja, wenn man sich das dann nämlich durchguckt, das war nicht so, dass die gesagt haben, das verjährt jetzt mal nicht, sondern die haben erst gesagt, das würde demnächst verjähren, machen wir mal 5 Jahre länger, weil die Bundesrepublik, die hat ja erst 1949 richtig angefangen. Also zumindest die Zeit sollten wir das verschieben. Dann haben die das verschoben. Wie üblich in der Politik, ja, dann ist die Zeit um gewesen, ohne dass irgendjemand verfolgt wurde. Dann heißt es, naja, machen wir nochmal 5 Jahre. Also so ging das ja, das war so eine Salamitaktik. Keineswegs der moralische Aufschrei und so, wir müssen jetzt hier mal, wir machen das jetzt mal richtig. So, überhaupt nicht, ja. Und es gab lange Debatten, ob man das überhaupt machen kann oder nicht. Weil juristisch eben die Frage im Raum stand, ob man überhaupt Leute verfolgen kann, wenn nach dem ursprünglich zu dem Verbrechenszeitpunkt gültigen Gesetz das jetzt verjährt wäre. Also da gab es dann auch so diese Anwälte, ja, diese Leute, so Juristen wie, also wie der Globke, ja, die heute die Vorratsdatenspeicherung juristisch verargumentieren, diese Art von furchtbar, die da also Rabulistik betrieben haben, ob man es jetzt so oder so machen kann oder nicht. Also das war überhaupt nicht klar, dass es so ausgehen würde, sondern es erst nachdem das eine große Debatte in Deutschland losging zu der Frage, hat sich das dann so entschieden. Und über 10 Jahre lief diese Debatte. Das war nicht, wir machen das jetzt mal eben.
Da gibt's noch eine ganz kleine Anekdote dazu. Führt jetzt ein bisschen von Eichmann ab, aber führt wieder zum Mossad hin. Es gab, der Mossad, Israel sagt, ja, es gab, das ist richtig, in 60er Jahren, das hat sich sehr lange hingezogen, diese Diskussion. Die SPD wollte diese Verjährung unbedingt aufheben und die war dahinter. Und dann gab es 1965 gab es auch so eine Geschichte vom Mossad, wo sie in Montevideo auch so angeblich so einen Nazi hingerichtet haben, also da haben sie einen hingerichtet, einen angeblichen lettischen Nazi, der auf dessen Konto auch sehr viele Morde gehen sollen. Ich habe die Geschichte dann im Jüdischen Museum in Riga mal recherchiert, weil der Mossad hatte auch wieder etliche Bücher schreiben lassen zu und keiner hat protestiert. Der Mal gesagt, das ist wieder so ein wichtiges historisches Dokument. Also im Jüdischen Museum in Riga haben sie gesagt, das ist eine ganz große Pille-Palle. Da hätten sie dem Mossad schon ein bisschen mehr zugetraut. Aber sowas läuft dann, sie spucken irgendwas hin und glauben, die Leute nehmen das dann irgendwie zur Kenntnis. Ich persönlich finde es gut, dass diese Dinge nicht verjähren, weil die Sachen sind so schlimm, dass sie schon weiter verfolgt werden müssen. Hat aber trotzdem eine negative Konsequenz. Wenn die Sachen nicht irgendwann mal zu Ende sind, reden die Leute bis an ihr Lebensende nicht. Das ist sozusagen ein bisschen schade, dass auch von den ganzen alten Nazis im Grunde nie jemals jemand ausgepackt hat.
Hm. Also dieselbe Argumentation, die auch gegen den Internationalen Strafgerichtshof gebracht wird, dass gesagt wird, okay, wenn die Leute keinen Ausweg haben, also wenn es halt irgendwie keine Verjährung, keine irgendwie geartete Möglichkeit gibt, noch irgendwie rauszukommen oder irgendwie einfach auszupacken, dann tun sie es halt auch nicht, sondern halten halt den Mund und gehen in den Untergrund. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, irgendwie das Argument halt für die Gerechtigkeit überwiegt da. Also ist halt eine interessante Frage, ne? Also hat man lieber Aufklärung, hat man lieber Gerechtigkeit oder kann es überhaupt Gerechtigkeit ohne eine gründliche Aufklärung geben? Ist natürlich auch so ein spannendes moralisches Dilemma, was sich da aufspannt.
Ja, ja, aber wenn es doch um Aufklärung geht, dann könnte man doch einfach mal sagen, dass dann zum Beispiel alle staatlichen Archive doch geöffnet werden müssen in diesen Fällen. Ja. Aber das Gegenteil ist doch der Fall. Also wir reden jetzt von Eichmann. Ich habe ja dann irgendwann mal, als ich dann gemerkt habe, das ist jetzt 4 Jahre her, dass diese ganze Eichmann-Geschichte von hinten und vorne einfach nicht stimmt, habe ich dann gedacht, okay, ich will jetzt mal vom BND wissen. Die haben da ja auch eine ganze Menge von Nazis von Anfang an immer gehabt. Und habe da eine Anfrage gemacht und der BND, muss wohl die erste Anfrage gewesen sein, hat sich damals so selbstsicher gefühlt, dass ich wollte wissen über Adolf Eichmann und die nukleare Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Israel und Argentinien. Und dann haben die mir doch wirklich einen Brief zurückgeschrieben und haben gesagt, ja, Frau Weber, wir haben das, was Sie suchen, 4.500 Blatt und wir werden das nie rausgeben und Ihnen sowieso nicht.
Was ja total bescheuert ist, zuzugeben, dass sie das überhaupt haben.
Naja, der aber BND hat nicht halt die hellsten Köpfe, das wissen wir ja. Das war natürlich ein großer Fehler, weil da dachte ich mir, das ist ja schön. Jetzt werde ich
das mal. Das ist ja sowieso ein bisschen so ein Lockköder. Ja, so hier ist die Karotte. Ja.
Das gucken wir jetzt mal. Genau. Und dann bin ich zu Gericht gegangen, zum Bundesverwaltungsgericht und habe das klären lassen. Erstens haben sie dann gesagt, ja, von den 4.500, da haben wir uns vertan, es sind nur 3.500. Und davon, es gab dann so eine Salamitaktik, am Anfang haben sie ein bisschen was rausgegeben, dann noch was, dann noch ein bisschen. Das Verfahren ist jetzt auch zu Ende. Frau Merkel legt Wert darauf, dass immer noch 100 Blatt von diesen 3.500 oder 4.500 Blatt geheim sind. Und dagegen gibt es jetzt auch nichts mehr zu machen. Also selbst zu Eichmann gibt es in der Bundesrepublik noch 100 Blatt Papier, die geheim sind und das Bundesverwaltungsgericht hat dem auch zugestimmt.
Also was ich halt
aus Gründen der
Staatsräson. Das Bundeskanzleramt hat argumentiert, es ist so eine angespannte Sicherheitslage, wir hängen von den Diensten im Nahen Osten, sprich Mossad, hängen wir ab, wir möchten nicht, dass die sich ärgern. Und deshalb.
Nein, das haben die nicht erwähnt.
Ja, das haben die, glaube ich, so geschrieben. Die haben den Mossad nicht erwähnt, aber die haben gesagt, wir sind auf die angewiesen, dass wir Informationen bekommen. Und deshalb müssen wir uns daran halten, dass die da Sensibilitäten haben. Das heißt, was wir erfahren, was die deutsche Öffentlichkeit, was die Weltöffentlichkeit über einen Nazi-Massenmörder erfährt, das macht Frau Merkel davon abhängig, was sich eine ausländische Plattfußorganisation so wünscht.
Und die Frage, die sich ja dann natürlich stellt, ist jetzt die, wenn du diese Akten bekommst, so nach und nach, also jetzt gerade zu Eichmann und die BND-Akten, dann fasert sich ja so eine Investigation irgendwie ja endlos auf, ne? Vermute ich mal. Also wenn du dann hast du dann endlos viele Stränge. Und wie bist du jetzt denn dazu gekommen, diese ganze Geschichte, die wir jetzt so langsam mal ja mal erzählen müssen aus deinem Buch, dass dieser Strang jetzt gerade der interessante, dieser Zusammenhangsstrang ist, den du erzählen wolltest?
Ja, du stößt eine Tür auf und hast 10 weitere verschlossene Türen vor dir, das ist so. Mhm. Naja, ich bin dann relativ bald schon darauf gestoßen, dass es ein großes militärisches Projekt geben muss zwischen Argentinien und der Bundesrepublik. Das war für die Bundesrepublik vor allem interessant, weil die Bundesrepublik hat ja, das war Bedingung für die Aufnahme in die NATO 1955 beziehungsweise 57, auf die Entwicklung und der Forschung von ABC, also atomaren, biologischen und chemischen Waffen, verzichtet. Das steht aber in dem Text nur drin auf deutschem Boden. Und es hat sie natürlich niemand gehindert, dann in Argentinien diese Sachen weiter zu forschen, im Wesentlichen auch was die atomaren Geschichten angeht. Also die argentinische Atomkommission ist von deutschen Spezialisten aufgebaut worden. Das war auch das Interesse der Peronisten und auch aber von Argentinien, weil die sagten, naja gut, da fällt für uns was ab. Wir holen die Leute hierher und wir lernen dann auch was. Das ist gemacht worden so bis 55 und dann sind die auch wieder in die Bundesrepublik im Wesentlichen zurückgegangen. Weil auch die Amerikaner dann zu verstehen gegeben haben, sie haben auch nichts gegen die atomare Aufrüstung der Bundesrepublik. Man hat dann atomare Sprengkörper auch in der Bundesrepublik ja dann stationiert. Auf jeden Fall, wie war jetzt die Frage?
Na, die Frage war, wie hast du gefunden, also wie hast du sozusagen den Strang gefunden, der am Ende in deinem Buch mündet? In diesem Zusammenhang, also diese Eichmann-Geschichte zu den militärischen atomaren Zusammenarbeitsgeschichten, die da dann passierten.
Ja, einfach auch wegen diesem Grad der Geheimhaltung, den die da machen und zwar bis heute machen. Und dass es um ein atomares Projekt geht, das war mir von vornherein klar. Argentinien hat ja lange Zeit den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet, inzwischen ja. Sie haben immer die Option gehabt, auch eigene Atomwaffen zu waffen, nicht nur zivile Benutzung der Kernenergie, sondern auch Waffen zu entwickeln, weil sie auch gesagt haben, warum soll das ein Monopol der reichen Industriestaaten sein, wir wollen das auch haben. Inzwischen, wie gesagt, hat sich das Thema erledigt, aber wir reden jetzt von Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre und da war eben die engste Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland von strategischer Bedeutung. Und dazu kam eben irgendwann mal kamen die Israelis. Wo haben denn die Israelis für Dimona, für ihr Atomkraftwerk, ihr Uran her? Die haben es in Südafrika versucht. Die konnten das nicht machen, weil die Briten auch dagegen waren. Die Amerikaner waren, die Nordamerikaner, also die USA, war in den 50er Jahren auch noch gegen eine israelische Atombombe. Die wollten ihr Monopol natürlich behalten.
Frankreich hat ihnen doch noch geholfen. Ne?
Frankreich.
Na, auch nicht freiwillig, sondern nach der Nasser-Geschichte, ne? Nach dem Suez.
Sie sind dann für die Franzosen, haben sie dann Ägypten. Ist die israelische Luftwaffe hat Luftangriffe auf Ägypten 1956 geflogen. Aber dann gab es in Frankreich 1958 einen Regierungswechsel, da kam de Gaulle. Und de Gaulle war da sowieso alles unheimlich und die Amis haben ihn unter Druck gesetzt. Der wollte auch seine eigene Force de Frappe aufbauen und da hat de Gaulle ihnen gesagt, nee, passt mal auf, das geht mit mir nicht mehr. Ihr könnt euch aber bei den Deutschen umgucken. Und also Fakt ist, Es gibt 3 Uranlieferungen der Argentinier an Israel. Das sind, ist alles per Dekret entschieden worden. Die Dekrete habe ich, die waren noch nicht mal geheim. Die kann man da aus so einem Ordner rausholen. 1960 das erste, da ging es nur um 6 Tonnen. 1962 nochmal 10 Tonnen und dann nochmal 63 100 Tonnen. Also eine riesige Menge eines Materials, was meldepflichtig ist. Und die Amerikaner wussten das. Ich habe die Dokumente, der Department of Energy hat mir diese Sachen freigegeben, schon vor 2-3 Jahren. Sie wussten von diesen Lieferungen, der Argentinier an Israel. Eine Lieferung ging über Deutschland, über die NUKEM. Mhm. Wobei, dahinter steckt Degussa, das war damals auch eine 100%ige Firma von Tochtergesellschaft von Degussa, und Degussa war zufällig die Firma, die das Patent von Zyklon B innehatte während des Zweiten Weltkrieges mit dem Giftgas, mit dem die Juden vergast worden sind in den Konzentrationslagern. Also das ist alles aktenkundig, das kann man haben, die Sachen sind noch nicht mal geheim. Shimon Peres war 1959 war in Argentinien, hat eben auch mit den Argentiniern im Rahmen eines Schwerwasserprojektes zusammengearbeitet. Die Akten sind auch bekannt. Das ist alles schon lange, habe ich da die Sachen rausgefunden. Es gab dann schon ab 1959 eine Wissenschaftlerkommission der Max-Planck-Gesellschaft unter Anführung von Otto Hahn. Die ist nach Israel gefahren, haben da engstens zusammengearbeitet. Die haben zur gleichen Zeit diesen Göttinger Appell auch unterschrieben, dass sie gegen Atombewaffnung der Bundesrepublik sind. Aber das war dann wohl in ihren Augen eine Art der
Wiedergutmachung, ja.
Ja, wahrscheinlich ist es so, was, dass sie dann sich gesagt haben, die Israelis brauchen das, um ihren Staat zu sichern. Und ja, das ist passiert. Das ist auch alles nicht geheim. Also es musste ein atomares Projekt dahinter sein.
Und wie kamen dann jetzt die Nazis in Argentinien da ins Spiel?
Von denen kam die Atomtechnologie, die die Argentinier benutzt haben. Also das ist auch spannend, wenn du sagst schweres Wasser, weil das ist so eine deutsche Spezialität. Die amerikanischen Verfahren funktionieren nicht mit schwerem Wasser, sondern die reichern halt ihr Uran an. Aber wenn man schweres Wasser als Moderator nutzt, kann man auch Natururan nehmen.
Genau, im Reaktor. Gibt, historisch gesehen gibt es immer 2 Linien. Entweder man arbeitet mit schwer angereichertem Uran, das haben die Amerikaner im Wesentlichen gemacht, oder Natururan mit Schwerwasser, Graphit, kannst du auch als Moderator nehmen, und dann kommst du zu Plutonium. Und Plutonium hat ja nur einen Sinn, also das macht nur Sinn für nukleare, für militärische Zwecke, auch zivile nicht. Und das war die deutsche Spezialität. Und das haben eben auch die Israelis dann angewandt. Und die Argentinier haben auch auf der Uranschiene, auf der Natururanschiene geforscht, weil davon waren sie dann unabhängig von den Kontrollen der US-Amerikaner. Die haben zwar Uran geliefert, angereichertes, aber sie wollten wissen, was damit passiert.
Das war dann diese Atoms for Peace-Geschichte.
Das war ja ab 1953 hat das dann Eisenhower in der UNO bekannt gegeben. Im Grunde war das eine ziemliches Ablenkungsmanöver. 1953 kamen 2 Sachen heraus. Erstens die Folgen, was Nagasaki und Hiroshima, was die Amerikaner da wirklich angerichtet haben. Die unglaubliche Zerstörung, die hatten ja eine regelrechte Informationssperre über fast 10 Jahre lang, die Amerikaner, weil das natürlich so furchtbar war. Und da hätten sie mit ihren ganzen atomaren, nuklearen Plänen gar nicht mehr weitermachen können, wenn das rausgekommen wäre. Und das Zweite war, dass in den 50er Jahren gab es ja dann die Atomwaffenversuche, im Wesentlichen auch im Pazifik oder ganz oben in der Stratosphäre.
Ja, auch in den Wüsten, ne?
Also in den Wüsten, das kann man, ja.
Die deutschen Tests waren ja doch recht viele, ja.
Das Problem ist halt, dass du die sehen kannst. Ja, und
du hast den Fallout, du hast diesen radioaktiven Fallout.
Na, und du hast einen Atompilz, den du man von Satelliten aussehen kann.
Ja, genau. Und dann gab es eine Weltöffentlichkeit klingt jetzt sehr viel, aber es gab schon kritische Wissenschaftler und Ärzte, die gesagt haben, das kann so nicht weitergehen, ganze Regionen verseuchen mit diesem Strontium. Wir müssen zu einem Atomstopp. Abkommen kommen zwischen also
ein Teststopp-Abkommen
zwischen der Sowjetunion, Großbritannien und der USA. Das waren die 3 Atommächte zu der Zeit. Ich rede jetzt von 1958.
Und die Russen waren ja auch dafür, nicht? Die hatten
Die Russen waren, damals gab es Khrushchev, und Khrushchev war da unglaublich dahinter. Das geht aus den Akten, sowohl aus den Akten des Auswärtigen Amtes als auch aus den Akten der USA eindeutig hervor. Es gab aber in den USA, gab es eine Lobby von Hardlinern, die saßen im Pentagon und sie saßen in der AEC, in der Atomic Energy Commission, angeführt von John McCone, dem späteren CIA-Chef.
Und die Situation muss man sich mal noch so ein bisschen plastischer vorstellen. Also die so eine Zeit, in der oberirdische Atomtests stattfinden und in der halt auch der Kalte Krieg also wirklich angespannt ist. Und die Russen und die, beziehungsweise die Sowjets und die Amerikaner doch jeden ihrer Schritte höchst argwöhnisch beobachten und halt nicht, also dem anderen auch überhaupt keinerlei Vertrauensvorschuss geben, sondern irgendwie alles immer sofort darauf abklopfen, ob sich irgendwie für Propagandazwecke eignet und ob sie halt damit die andere Seite in schlechtem Licht dastehen lassen können. Und das war so der Alltag. Ne? Also wenn man so Zeitungen von damals liest, zum Beispiel Alte Spiegel oder so, die gibt es ja zum Glück online, die kann man ja mal lesen. Deshalb kann man sich kaum noch vorstellen, also wie sehr jegliche Handlung auch darauf ausgeleuchtet wurde, ob man jetzt den anderen in den Augen der Weltöffentlichkeit schlecht dastehen lassen kann. Und weil es ihm der darum auch zum Beispiel ging, wer kann jetzt seine Machtsphäre weiter ausweiten? Ich glaube, das ist ein bisschen noch der Hintergrund zu dem, was dann später, also was dann danach passiert. Und also wie die spannende Frage ist jetzt so, wie ist jetzt sozusagen die Verbindung zwischen Eichmann und diesen Atomtestgeschichten?
Naja, aber es gibt noch eine Sache gibt es noch, nämlich dass die angefangen haben zu der Zeit gerade mit den unterirdischen Atomtests, die damals noch nicht von der Gegenseite ortbar waren, weil es noch nicht so ein dichtes seismisches Netz gab. Also du konntest zwar vermuten, aber du konntest es nicht beweisen. Mhm. Und diese Atoms for Peace Sache, da war so die Anwendung sowas wie, wir bomben uns einen Ölzugang frei oder wir lenken einen Fluss um. Das wäre auch teilweise unterirdisch gewesen, oder nicht?
Nee. Atoms for Peace war 1953, da hatten die ehrlich gesagt, das war eine Ablenkungsmanöver, sie wussten noch gar nicht, was sie eigentlich mit dieser zivilen Anwendung überhaupt machen sollten. Also, dass man Atomkraft auch für die Energiegewinnung einsetzen kann, das kam erst ganz, ganz viel später. Man musste
10 Jahre später.
Ja,
die Russen haben es doch damals verbreitet.
Du redest jetzt von der Operation Plowshare. Und die kam 57, also so Mitte der zweiten Hälfte der 50er Jahre. Da ging es schon darum, eine Antwort zu finden auf den drohenden Atomstopp. Auf ein Abkommen, was drohte. Sie haben gesehen, sie kriegen das nicht vom Tisch. Sie werden das irgendwann, haben sie dann auch machen müssen. Im Oktober 58 hat die USA mit der Sowjetunion ein Abkommen über das Verbot von Atomtests abgeschlossen. Und zwar sowohl für die Stratosphäre als auch diese unterirdischen. Aber es ging nur fürs eigene Staatsgebiet. Das steht da eben drin und es gab auch keine Sanktionen und es gab eben, du hast das schon erwähnt, keine Kontrollen praktisch, weil was ist, wenn du irgendwo unten in irgendeinem Stollen deine Atombombe zündest, du hast dann zwar bestimmte seismische Bewegungen, aber erstens, wenn du die irgendwo in Alaska machst, ja wie sollen die damals, von 1958 ist die Rede, wie sollen die Russen die damals festgestellt haben? Und zweitens, ja, du hättest, um wirklich sowas ausschließen zu müssen, ein Kontrollnetz, was es heute gibt, also schon länger gibt. Damals gab es das doch noch gar nicht. Es gab vielleicht mal irgendwo so von einer Universität so eine Kontrolle, aber die haben also gedacht, wir schließen das Abkommen und gehen trotzdem unseren Weg. Das ist jetzt der Knackpunkt, dass es diese Hardliner im Kabinett von Eisenhower gegeben hat, die gesagt haben, wir sind führend bei der Atomtechnologie. Wenn wir das Abkommen jetzt machen, wenn wir auf die Tests verzichten, verlieren wir unseren Vorsprung gegenüber der Sowjetunion. Und wir haben gerade eine sehr schöne neue Technologie. Wir wollen das auch für zivile Zwecke anwenden. Das will ja die Sowjetunion auch. Und die haben da auch eifrig mit rumgebastelt. Wir wollen jetzt das in der zivilen Ingenieurstechnik einsetzen. Haben sie also erfunden und haben gesagt, wir können damit Kanäle bauen, wir können damit Hafenbecken ausbomben. Und es gab dann sogar ein ganz konkretes Projekt, was sie hatten. Sie hatten nämlich eine eine private Firma, das war die Panama Canal Company, die wollte einen zweiten Kanal bauen in Mittelamerika, weil es gab interne Schwierigkeiten in Panama, die haben gefürchtet, dass sie die Kanalzone verlieren, und dann haben sie diverse Routen, haben sie ausgetestet, einen durch Mexiko, einen durch Nicaragua, einen durch Kolumbien, alles ausgerechnet und sind dann dazu gekommen, wenn sie gesagt haben, wenn wir das mit konventionellem Sprengstoff machen, dann brauchen wir erstens 10 Jahre und zweitens brauchen wir 2 Milliarden Dollar. Weil da muss man also ein Loch bohren, da muss man den Sprengstoff rein, das Dynamit da unten hin, dann macht's Puff und dann hat man das Loch und dann hat man den ganzen Schutt und dann muss man den Schutt wegräumen. Wenn wir aber das Loch bohren und dann tun wir da so eine Atombombe rein, dann macht's auch aber ein richtig kräftiges Puff, aber dann haben wir den Krater, das ist ja der Unterschied. Und der Krater ist ja schon nackt, das heißt, wir brauchen da keinen Schutt wegräumen. Sparen wir uns also eine Menge Geld, diese ganzen Details, diese Rechnung.
Das bisschen Fallout.
Das hab ich alles. Die liegen in Washington, in Kansas in der Library. Die waren noch nicht mal geheim. Die haben es also ausgerechnet, das ist ein Zehntel nur der Kosten. Die Panama-Kanal-Gesellschaft ist auch dafür. Und die Atombomben kommen sowieso vom Pentagon. Und es geht alles viel schneller. Und das wollen wir jetzt machen.
Und wo sollte der langgehen, der Kanal?
Sie hatten 4 Routen. Wie gesagt, aber alle durch Mittelamerika. Die wahrscheinlichste wäre wahrscheinlich Nicaragua gewesen. Und das haben die auch öffentlich diskutiert. Das ist jetzt nicht, dass das irgendwie in der Zeitung gestanden. Man hat auch dann diesen Kanal Panatomic-Kanal genannt. Und diese Sachen, die sind damals schon declassified, also offengelegt gewesen. Der Chef von der Company, der hat das richtig ausgerechnet und hat gesagt, ja, wir machen das wie so eine Art Perlenkette, so Krater an Krater, und dann zum Schluss haben wir ja schon dann den Kanal. Das geht ganz flott und ist so billig und ist überhaupt gar kein Problem.
Der Fallout verdünnt sich dann durchs Wasser oder so.
Ja, es gibt auch nichts, wir haben auch keine Probleme mit dem Grundwasser. Mhm. Es gibt überhaupt, man kann natürlich auch geologisch ein bisschen untersuchen. Sie hatten ein großes Problem. Sie mussten das ja irgendwo testen. Und dann kam im Oktober 1958 das Abkommen mit der Sowjetunion, dass sie auf Tests verzichten, auch unterirdische. So, und dann hatten sie ein Problem.
Okay, und wie ging es dann weiter?
Also ich wollte dann die Unterlagen sehen in den USA. Das heißt, ich wollte dann in den USA, ich recherchiere ja alle 2 Jahre fahre ich in die USA und gehe da in die Archive, wobei das eigentlich, also man kann in den USA die Archive nicht mit unseren deutschen Archiven vergleichen. Es gibt schon eine ganz andere Tradition, was mit dem Umgang von auch von geheimen Dokumenten ist, das ist die Bundesrepublik ein Obrigkeitsstaat. In den USA macht es wirklich Spaß, im Bundesarchiv zu recherchieren. Ich habe da immer recherchiert, ich kenne da die ganzen Archivare, die sind klasse und das ist wirklich wunderbar. Ja, dann wollte ich, wann war das, im August 2010, bin ich also mit dem gültigen Visum dahin und habe auch gesagt, ich gehe zu NARA. Und bin dann an der Grenze hinter der Passkontrolle, hinter der Gepäckkontrolle rausgefischt worden und nach 7 Stunden Verhör wieder ins nächste Flugzeug gesetzt worden, ohne Begründung. Ich habe bis heute keine Begründung dafür bekommen. Mir haben dann andere Forscher geholfen, die sind dann für mich nach Kansas gefahren, weil die haben für jeden Präsidenten haben die eine eigene Library, also eine eigene Bibliothek, die aber auch NARA, also dem Bundesarchiv, untersteht. Also da gilt das Bundesgesetz in den USA. Aber das macht es natürlich für private Forscher, macht es wirklich sehr schwierig. Also Kansas ist 3000 Kilometer von Washington entfernt. Also da sind meine Freunde, die sind da hingefahren, waren da 2 Tage unterwegs oder 3 überhaupt da hinzukommen. Das ist alles teuer natürlich. Das machen sie absichtlich, um uns das zu erschweren. Ja, und dann haben die mir alles zugemailt, per E-Mail. Und aus diesen Akten entnehme ich also erstens diese Versessenheit von John McCone und Eisenhower, so Pentagon, diesen Ditchdigger, haben die das genannt, diesen atomaren Grabenbagger von Edward Teller und Herbert York auszuprobieren. Edward Teller ist, ich weiß nicht, erinnert ihr euch
an den Vater der Atombombe, sagt man, ne?
Der Wasserstoffbombe.
Ja, was auch nicht so ganz stimmt. Aber es gibt diesen wahnsinnig schönen Film Dr. Seltsam und wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Das ist so ein bisschen die Parodie auf ihn. Ja. Völlig durchgeknallten antikommunistischen Physiker. Wenn man die Akten wirklich liest, genial war er nicht. Er hat immer Feet mit Meters verwechselt und konnte auch nicht richtig rechnen. Aber zumindest hat das alles in das allgemeine Umfeld, in das politische reingepasst. Und der Herbert York war auch schon bei dem Manhattan-Projekt, bei dem Atomwaffenprojekt der USA während des Zweiten Weltkriegs dabei. Und er war in der Zeit der Oberatomwaffenentwickler des Pentagons. Und die haben eben sehr darauf gedrängt, endlich diese Waffe zu testen. Und es gibt dann zwei Kabinettssitzungen, eine am 5. Mai 1960, die andere am 12. Mai 1960. Da war auch Herbert York und Teller waren dann auch geladen, kamen auch und haben vorgetragen. Und ja, und dann fehlen ganz viele Blätter. Da gibt es diese berühmten Entnahmeblätter. Und auf einem steht ja nur noch, Präsident Eisenhower befiehlt jetzt alles, was hier beredet wird, alles zu vernichten. Und dann kommt da nichts mehr.
Immerhin gibt es die Entnahmeblätter. Ja, es gibt ja auch Fälle, wo da nicht mal ein Entnahmeblatt liegt, aber es fehlt offensichtlich was.
Ja, die habe ich ja auch aufgrund der Entnahmeblätter, habe ich jetzt auch die Freigabe beantragt. Ein paar habe ich bekommen. Die CIA zum Beispiel hat sie alle abgelehnt, weil sie sagen, sie ist nicht US-Staatsbürgerin.
stimmt ja auch.
Na, stimmt ja. Ja gut, jetzt ein Freund von mir, der ist US-Staatsbürger, der hat die jetzt auch beantragt. Das heißt, das geht jetzt seinen juristischen Weg.
Okay, und worum ging es bei dieser Kabinettssitzung?
Es ging um das Testen dieses Grabenbaggers. Sie wollten diesen Plan, die wollten unterirdische Zündungen durchführen. Also,
im Kern ging es ja darum, dass sie die Wasserstoffbombe noch nicht so lange hatten zu der Zeit.
Es ging noch gar nicht um die Wasserstoffbombe. Es ging ganz normale, relativ kleine Atombomben.
Also um die taktische Atombombe.
Ja, genau. Und zwar relativ kleine. Also wie gesagt, es ging um so eine atomare Perlenkette. Und dieser Grabenbagger, der hätte sich also so Atombombe hier, Atombombe da, so durch das Erdreich gebaggert. Ja, wie so eine Fräsmaschine, kann man sagen. Und das wollte Herr Teller natürlich, oder Herr York wollten das ausprobieren. Und ab dem Moment, ab dem 12. Mai, ist nichts mehr in den Akten drin. Weder bei Pentagon noch Atomkommission noch Kabinett noch National Security Council. Nichts mehr. Ich bin dann, das Witzige war, als ich den Namen Herbert York gelesen habe, ich habe immer gedacht, Mensch, scheiße, den kennst du. Irgendwie ist dir der Name schon mal über den Weg gelaufen. Und habe dann, na klar, im Computer merkst du, Herbert York ist am 15. Mai 1960 in Buenos Aires gelandet mit 4U2 Aufklärungs-Spionage Flugzeugen der Air Force und drei riesigen Atomwaffenträgern und einer Super Fortress, auch mit Atomwaffen an Bord, und ist damit nach Argentinien gekommen. Ich habe daraufhin versucht herauszufinden, was auf welchen Flughäfen die waren, was sie gemacht haben. Die argentinische Regierung, ich habe mit denen gesprochen, mehrere Male, mit dem Verteidigungsminister. Sie haben irgendwann total abgeblockt und haben einfach nur noch wissen wollen, was ich weiß. und haben mir dann den sämtlichen Zugang zu den Flughäfen blockiert und zur Migrationsbehörde, weil ich natürlich wissen wollte, wer ist da eingereist noch. Und ich bin dann über die Marine, habe ich dann diesen Ditchdigger, also diesen Grabenbagger, verfolgt nach Südpatagonien, aber wirklich ganz, ganz tief in die nach Südpatagonien, und bin dann in einen Hafen gekommen, nach Puerto Deseado. Ich habe mir das auch angeguckt dann. Und habe dort festgestellt, wo sie diese Detonation gemacht haben damals. Also
die haben die tatsächlich dann in Argentinien getestet?
Ich habe mit einem Arbeiter gesprochen, einem Chilenen, den haben sie vorher, schon Monate vorher, unter Vertrag genommen. Der hat mit normalem Sprengstoff, weil zu den eigentlichen Sprengungen ist er dann nicht mehr dazugezogen worden. Da kamen dann Experten aus dem Ausland. Der hat die Löcher gebohrt, um dort Sprengstoff zu detonieren. Weißt du, das macht auch, das klingt jetzt ganz komisch, was ich sage, aber es macht, dieses ganze Ding macht irgendwie Sinn, egal, wenn man das aus der Perspektive der jeweils Betroffenen anguckt. Ich sag das jetzt mal, die Perspektive der Argentinier. Die Argentinier wollten mit dabei sein. Da gibt's eine vielversprechende neue Technologie. Da wollten sie dabei sein. So, haben sie die Amis eingeladen. Dann haben gesagt, macht das doch bei uns. Wir haben die Oberhoheit hier. Ihr kommt zu uns, zur Marine. Und dann gehen wir da unten nach Patagonien. Da lebt fast niemand. So, dann machen wir das. Puerto Deseado ist ein Dorf. Damals wohnten da 4000 Leute. Das liegt am Rio Deseado. Auf Deutsch der ersehnte Fluss. Wie der Name schon sagt, der Fluss ist sehr ersehnt. Der kam mal vor der letzten Eiszeit, kam er vom aus den Anden, vom Lago, vom See Buenos Aires, einem Gletschersee in den Anden. Und dann kam die Eiszeit, dann haben die Vulkane gespuckt und dann ist der letzte Teil von diesem Fluss, der in die Bucht bei Puerto Deseado in den Atlantik mündet, ist verschüttet worden. Und der läuft seitdem unterirdisch. Also man weiß, wenn man in der Bucht ist, hier kommt Süßwasser rein, das kann man ja feststellen, aber wir wissen nicht, wo das kommt. Und die Stadt Puerto Deseado hat bis heute nicht genug Süßwasser, also die haben rationiert. Nun würdet ihr sagen, das ist doch klasse, da bauen wir eine Leitung. Entweder von Anden, das wären 900 Kilometer, oder von der Stelle, wo der Fluss versiegt. Haben die argentinischen Militärs aber gesagt, nie. Das machen wir jetzt mit Ordnung und wir wollen jetzt wieder die Ordnung herstellen von dem Flusslauf, wie er vor der Eiszeit war. Und wir bauen jetzt den Kanal. Die wollten also einen Kanal bauen von der Bucht bis zu der Stelle, wo er versiegt. Ja, wäre nicht so weit gewesen. Ja, und dazu hätten sie natürlich die Hilfe von den Amerikanern gebraucht. Und sie haben dabei, die Amerikaner haben gesagt, die kannten ja auch die Gegend nicht, das ist eine vulkanische Gegend. Der Fluss ist verbunden mit den Anden, mit den Gletscherseen, mit den Vulkanen der Anden. Du musst natürlich vor jeder Sprengung musst du auch die geologische Struktur untersuchen. Haben sie natürlich nicht gemacht. Und haben da einfach ein bisschen rumgebobbt. Und naja gut, wenn sie dann...
Na, die Theorie der tektonischen Platten gab es auch noch gar nicht so.
Die gab es noch gar nicht, die fing ja erst danach an. Und sie wussten, wenn sie ein bisschen da rumbomben, dann muss es natürlich seismische Bewegungen geben, aber in ganz Südpatagonien, also in ganz Argentinien, weiß ich nicht, ob es überhaupt eine Kontrollstation gab. Also da unten gab es jedenfalls keine, das weiß ich sicher. So, haben sie gesagt, selbst wenn es da ein bisschen wackelt oder rumst, das kriegen wir ja, da wohnen ja nur ein paar Fischer oder so, das rumst es also ein bisschen, das ist, fällt ja gar nicht auf. So, es wie gesagt, es ist eine vulkanische Gegend und wenn man auf die Anden geht, die Anden sind auf der einen Seite, es ist Argentinien, auf der anderen Seite ist es Chile und in Chile an der Pazifikküste prallen zwei tektonische Platten, nämlich die Nazca-Platte auf die südamerikanische Platte aufeinander. Und es hat, sie haben diesen Ditchsteger, ich habe den ja verfolgt, in dem Militärschiff nach Puerto Deseado, der kam da am 18. im Hafen an, am 19. ist er an den Ort der Detonationen gebracht worden. Ich gehe mal davon aus, am 20. oder 21. war er einsatzbereit. Wie wir heute wissen, das weiß man, kann man ins Guinness-Buch der Weltrekorde gehen, da muss man nicht sich irgendwelche seismischen Statistiken reinziehen. Am 21. Mai hat das Erdbeben von Valdivia angefangen in Chile und am 22. war es auf dem Höhepunkt mit einer Stärke von 9,5 Grad auf der Richterskala. Das ist das Größte, was jemals in der Welt gemessen worden ist überhaupt, wo ganze Berge sich verschoben haben, neue Seen entstanden. Also es
gab sogar Tsunamis.
Der Tsunami ging bis zu den Philippinen, bis nach Hawaii und die ganze kalifornische Küste ist auch zerstört worden. Es gab 2 Millionen Obdachlose und nur deshalb knapp 2000 Tote, weil Südchile so ganz dünn besiedelt ist. Es war eine wahnsinnige Katastrophe und natürlich haben die sich damals in der Situation gedacht, das waren wir. Was wir heute wissen über die Entstehung von solchen Erdbeben, ich habe mit den Geologen und Physikern gesprochen, ist was ganz was anderes. Solche Erdbeben entstehen über Jahrzehnte, die hitzen sich sozusagen, die
Spannung baut sich auf.
Ja. Die Spannung durch diese Subduktion, wenn sich eine Platte unter die andere schiebt, wird unglaublich viel Energie gespeichert, nochmal gespeichert und irgendwann mal geht das dann mit einem riesigen Rums raus. Du kannst aber so ein Erdbeben auslösen. Nicht verursachen.
Wenn es gespeichert sozusagen die Energie schon da ist. Ja. Hm.
Den letzten Funken dann noch geben.
Und die dachten, sie waren es.
Sie haben sogar gedacht, sie haben das verursacht. Und dass sie dann in Zukunft in der Lage sein werden, tektonische Waffen auch zu entwickeln. Also Herr Teller war ein Verrückter. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn man sich die Sachen von dem Typen durchliest heute, dann denkt man nur, der hat einen Dachschaden gehabt. Aber damals haben die mit Sicherheit dann wie wild angefangen zu forschen. Es hat fast 20 Jahre gedauert, bis die UNO eine internationale Konvention zusammenkriegt, um solche wetterbeeinflussenden Waffen und Maßnahmen zu bannen. Aber so lange, also bis Ende der 70er Jahre, hat es diese Forschung, ich vermute in der ganzen Welt, ich glaube nicht, dass die Russen da was anderes gemacht haben, die hat es gegeben.
Okay, das heißt also, die Situation ist, Teller ist da unten.
Nee, ob Teller da ist, weiß ich nicht. Herbert York war da.
Okay, York war da mit Atomwaffen.
Und sie dachten, sie haben gerade den halben Kontinent gesprengt.
Mhm. Und sie haben.
Und brauchen jetzt eine Ablenkung.
Was passierte dann?
Ja, das war am 22., wo das große Erdbeben war. Das ist jetzt die Frage, was dann passierte. Die Sachen sind ja noch geheim, aber es ist doch sehr auffällig, dass am 23. Mai in Israel um 4 Uhr Ortszeit Israel, das ist morgens um 9 in Washington DC, dass Ben-Gurion völlig überraschend und zwar auch zur Überraschung seiner allerengsten Mitarbeiter vor die Knesset tritt und sagt, wir haben Eichmann und wir stellen ihn hier vor Gericht wegen Verbrechen gegen das jüdische Volk. Er hat noch nicht mal seinen engen Kumpel Konrad Adenauer, mit dem er seit März 1960 über die Zahlung von 2 Milliarden D-Mark für das israelische Atomprogramm verhandelt hat. Und man war sich ja schon geschäftseinig geworden. Er hat es noch nicht mal geschafft, zum Hörer zu greifen und ihm zu sagen, Konrad, alter Knacker, frag mich nicht, wieso.
Wir haben da ein Problem.
Wir haben da ein Problem. Irgendwann erkläre ich es dir. Wir müssen jetzt umdisponieren. Mach dir keine Sorgen. Wir werden eure Interessen irgendwie versuchen zu verteidigen. Ich muss das jetzt machen. Er hätte doch 2 Stunden warten können und den Beauftragten der Israel-Mission aus Köln nach Röndorf schicken können, um Konrad zu beruhigen. Das hat er nicht getan. Adenauer ist total davon überrascht worden. Er hat keine Ahnung von nichts gehabt und er ist explodiert. Ich meine, dass er auf den BND geschimpft hat, das ist noch eine andere Sache. Der BND wusste natürlich von gar nichts.
Okay, aber was war Adenauers Motivation, sich darüber zu echauffieren, dass die Israelis Eichmann haben?
Na, wir müssen den rechtlichen Hintergrund erstmal erklären, ne?
Willst du mal erzählen?
Adenauer, wir müssen uns die auch vorstellen, das Jahr 1960, Adenauer wollte ja wieder Weltpolitik irgendwie mitmischen und er musste irgendwie das ganze Problem mit der Judenvernichtung irgendwie vom Tisch kriegen. Es ist schon Anfang der 50er Jahre, ist diese sogenannte Wiedergutmachung gezahlt worden. Das hat Herr Abs damals eingetütet, ganz offiziell als Vertreter. Und das war aber nicht so explizit nicht an militärische Dinge geknüpft. Dann hat sich im März 1960 Ben-Gurion mit Adenauer in New York am Rande einer UNO-Vollversammlung im Hotel Astoria getroffen. Dann haben die beiden alten Männer haben geredet. Wir wissen inzwischen, das Auswärtige Amt hat mir gegenüber die Akten freigegeben. Wir wissen inzwischen, was da alles verabredet worden ist, nämlich die Operation Geschäftsfreund. Da ist vorbei am deutschen Parlament. Sogar am deutschen Finanzminister, zumindest in der Anfangszeit, haben die da einen richtigen Art Mafia-Pakt geschlossen, ganz geheim, und 2 Milliarden D-Mark, das war unglaublich viel Geld damals, für ein Entwicklungsprojekt in der israelischen Negev-Wüste gezahlt.
Also Dimona.
Dimona, ja. Und in einem anderen Dokument heißt es auch, man hat über die Produktion atomarer Waffen gesprochen und.
Also kurz zur Erklärung, Dimona ist die israelische Atomforschungseinrichtung, in der auch die israelischen Atomwaffen produziert werden und die entsprechenden Anreicherungssysteme stehen.
Genau. Die waren sich also alle im Prinzip einig. Die Bundesrepublik hat schon im März mit einem 3 Millionen Kredit aus dem Etat des Atomministeriums spendiert, damit also auch Hahn und die Leute nach Israel fahren konnten, damit es den Transfer von Technologie gab. Man war sich in allem einig. Man hatte alles schon unter Dach und Fach. Man war sich über gewisse Auszahlungsmodalitäten noch nicht klar.
Der Atomminister war Franz Josef Strauß übrigens. Das fand ich ja auch sehr lustig.
der erste Atomminister war Franz Josef Strauß. Er war zu dem Zeitpunkt, hatte er irgendwie so eine Lusche dann dagelassen. Er war Verteidigungsminister schon zu dem Zeitpunkt. Ah, okay. Aber er hat immer noch die Sachen gemanagt im Atomministerium.
Was man vielleicht ein bisschen verstehen muss zur Beurteilung der Lage, ist, dass völkerrechtlich gab es schon eine Lösung dafür, dass nicht irgendwelche Länder jetzt anfangen, alte Nazis zu verfolgen und Deutschland schlecht aussehen zu lassen. Denn völkerrechtlich war Deutschland und nur Deutschland verantwortlich für das Verfolgen von alten Nazis. Und das heißt, die größte Bedrohung war für jemanden wie Adenauer, dessen halbes Kabinett aus alten Nazis bestand, dass jetzt jemand wie Israel ist natürlich der absolute GAU, aber das im Grunde jedes Land wäre peinlich gewesen, wenn die jetzt anfangen, irgendwelche alten Nazis auszugraben und denen den Prozess zu machen, weil Deutschland den Hintern nicht hochkriegt, nicht? Und Israel hat natürlich an der Stelle, da hätte man auch nicht irgendwie sagen können, das geht jetzt nicht. Ja. Insofern, das war quasi das, was unbedingt verhindert werden musste, dass Israel jetzt anfängt, irgendwelche alten Nazis zu verfolgen. Insofern, so erklärt sich, dass Adenauer bereit war, diese unglaubliche Geldmenge in die Hand zu nehmen. Ja? Weil da stand mehr auf dem Spiel als bloß, wir wollen jetzt mitmachen, sondern es ging auch um das Selbsterhaltung von ihm, oder nicht?
Ja, aber Israel haben sie doch nicht gefürchtet. Ich meine, da war ja Ben-Gurion an der Regierung und Ben-Gurion und der Zionismus hat in den 30er Jahren ja eng mit, gerade auch mit Eichmann und mit den Nazis zusammengearbeitet. Das ist ja noch ein ganz anderes Kapitel, über das man ja überhaupt gar nicht reden will. Und Ben-Gurion hat niemals auch nur daran gedacht, irgendwie Nazis in der Welt zu jagen. Wo die Gefahr ausging, das waren so Länder, also in erster Linie Griechenland, und die haben das ja auch gemacht. Die haben ja dann auch 57 den Mertens das war ein Mitglied der deutschen Militärverwaltung während der Besetzung, den haben sie dann einfach eingekascht und dann haben sie vor Gericht gestellt und verurteilt. Und das hat Deutschland viel Geld gekostet, um den wieder rauszukriegen. Weil natürlich ging es immer auch um Reparationszahlungen. Das war im Grunde der Hintergrund davon. Sie wollten das irgendwann mal unter Dach und Fach kriegen und nicht mit neuen Ansprüchen konfrontiert werden.
Und auch, dass die Leute nicht anfangen auszupacken, ne? Wenn sie dann in Griechenland angeklagt sind, wenn der dann sagt, ja, aber ich bin doch nur eine kleine Leuchte, meine Vorgesetzten waren Herr so und so, so und so und so und so.
Oder meine Spitzel, das hat ja dann auch der Mertens gesagt. Der hat dann auch gesagt, Leute, die dann in der aktuellen Politik waren, der hat doch immer mit den deutschen Behörden auch während der Besatzung zusammengearbeitet. Also solche Peinlichkeiten wollte man einmal verhindern. Und ich meine, Israel hat niemals irgendwelche Nazis in der Welt gesucht.
Aber das ist ja genau das Gegenteil dessen, was, wie man es heute lernt oder kennt, ja.
Heute
feiern sie sich ja als die Leute, die Gerechtigkeit bringen und die hier die ganzen belasteten Leute. Also zwei, drei gab es ja auch. Es war ja nicht nur Eichmann, sondern es gab den einen, hast du schon erwähnt, aber es gab, glaube ich, einige Mossad-Aktionen, die sich selbst gefeiert haben als auch die Sache in der Schweiz, weswegen da jetzt die diplomatischen Beziehungen so ein bisschen belastet sind, das war ja auch so eine Gerechtigkeitssache. Also diese ganze Idee, dass der Mossad der Gerechtigkeit dient,
na, wegen kommt Palästinensern, ja von Eichmann, ja. Aber das haben sie dann benutzt. Es gibt ja diesen Film von dem Spielberg, Munich, wo er Golda Meir sagen lässt, so wie wir Gerechtigkeit im Falle Eichmanns geschaffen haben, so machen wir auch Gerechtigkeit bei den Palästinensern. Und dann haben sich ja dieses Kommando, der Schwarzer September, da die ja einzeln abknallen lassen, und haben sich darauf moralisch dann auf die Eichmann-Operation berufen. Ja. Aber ich meine, das war eine Legitimation. Gemacht haben sie nie was.
Ja,
deshalb ist es ja auch so ein empfindliches Thema in Israel. Wenn jetzt rauskommt, und es kommt ja, die interessierten Leute wissen es heute ja auch schon, wenn jetzt rauskommt, es war so nicht. Und es waren ganz andere Zusammenhänge und auch militärische Zusammenhänge da, dann wird das schon ziemlich peinlich.
Also die schönste Szene war in dem Buch, wenn ich das kurz zitieren darf, gibt es so ein BND-Memo, was du da zitierst, wo der Botschafter aus Israel oder so, irgendjemand aus Israel berichtet jedenfalls, dass die Begründung quasi war von Ben-Gurion, na endlich haben wir was, der Mossad hat ja nur Scheiße gemacht bisher, endlich haben wir mal was, worauf wir zeigen können, dass sie auch ein erfolgreicher Geheimdienst sind.
Die CIA war das.
Oder die CIA war das?
Ja, das war das CIA-Ding. Die wollten ohnehin, die hatten so Probleme beim Haushalt, den wollten sie irgendwie kürzen und dann haben sie jetzt endlich mal was vorzuzeigen, das ist jetzt populär.
Und darauf begrüßen sich ja das gesamte Selbstbild vom Mossad in der Presse auch.
Ja. Okay, und wie kommt jetzt Eichmann ins Spiel?
Eichmann hat mit dieser ganzen Geschichte, wir haben eben über diese unterirdischen Atomversuche geredet, überhaupt nichts zu tun. Das ist am selben Ort, zur selben Zeit hat das stattgefunden und das haben sie als Ablenkungsmanöver benutzt, die Amerikaner. Und
Deine These ist, dass die Amerikaner schon lange wussten, wo Eichmann ist und ihn quasi aus dem Eisschrank geholt haben, als es opportun war, weil sie eine Ablenkungsgeschichte brauchten.
Das wussten nicht nur die Amerikaner, das wussten alle. Also ich meine, in den BND-Akten steht auch drin, dass der Sassen, der hat den Deichmann ja ab 56 Jahre lang, dann auch mehrere Jahre interviewt, der hat für die US-Botschaft gearbeitet. Ich habe einen Antrag, da laufen schon seit Ewigkeiten, die beantworten, sagen einfach nichts dazu.
Du hast ja auch beim BND eine Karteikarte gefunden aus dem Jahre 1952, wo ja, schon draufsteht, der Eichmann ist in Argentinien. Also wenn das hat mich ja auch vom Hocker gehauen.
Das war eigentlich noch die am wenigsten aussagekräftige Geschichte. Also in den 40er Jahren ist Eichmann ja öfters auch nach Altaussee, also in die Berge nach Österreich gefahren. Und es war ja gar nicht klar, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass der Krieg zu Ende ist. Es gab ja auch die Tendenz, dass man eventuell nur ein bisschen ausharrt und dann unter US-Oberkommando weiter in den Osten geht. Und da gibt's auch freigegebene Akten vom BND. Also die wussten zu allen Zeiten, wo Eichmann war. Und der BND hatte ganz viele Spitzel auch um Eichmann herum. Der wusste zu jeder Zeit, wo er war. Und ich meine, ein Dokument vom BND ist, dass Eichmann auch für den Mossad oder für die Israelis gearbeitet hat. Und in Argentinien, also die innenpolitische Situation. Es gibt unglaublich viele argentinische Flüchtlinge, die in Argentinien leben. Und diese deutschen Kreise, denn das waren ja deutsche Juden, die haben Deutsch gesprochen. Und dann kamen nach Gründung der Bundesrepublik, kamen dann die ganzen Nazis nach Argentinien, die haben auch Deutsch gesprochen.
In dieselbe deutsche Community.
In dieselbe, und die gingen zum selben deutschen Bäcker und die haben dieselbe deutsche Leberwurst eingekauft und sind in dieselben Konzerte gegangen. Und man hat sich dann irgendwie auch gesehen da. Und die haben auch im selben Stadtviertel gewohnt. Oder vielleicht drei Häuserblocks weiter weg. Und die Kinder sind in dieselben Schulen gegangen.
Ich fand ja den Hammer, dass Mengele und Eichmann da unter ihrem richtigen Namen aufgetreten sind.
Die Kinder von Eichmann sind als Eichmann in die deutsche Schule gegangen und Mengele hat 1956 einen Pass in der deutschen Botschaft auf seinen Namen bekommen.
Unglaublich.
Und er hat als Glaubhaftmachung, dass er Mengele ist, hat er nur ein Scheidungsurteil vorlegen können. Es hat gereicht.
Okay, und das heißt also, die hatten Mengele quasi, hatten Eichmann quasi auf Vorrat. Der war da halt.
Ja, und der hat ja auch bei Mercedes-Benz gearbeitet und da waren ja auch die ganzen alten SSler.
Okay, und dann, was passierte dann? Also was ist deine These? Wie lief denn dieses Ablenkungsmanöver?
Naja, der Eichmann muss ja schon irgendwo gewesen sein im Nahen Osten, in Israel.
Der sprach ja sogar Hebräisch, habe ich in deinem Buch gelernt. Bin ich auf was vom Stuhl gefallen, so weil er halt mit den Zionisten zusammen, ja, ich war nicht so der Eichmann-Forscher, weil er halt mit den zionistischen Organisationen zusammengearbeitet hat in den 30er Jahren.
Den Teil müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen erklären, weil das, glaube ich, für viele Hörer ein bisschen zu krass,
unglaublich,
dass man es mal nicht erläutern kann. So, also die wir springen jetzt mal kurz zurück in der Zeit. Die Nazis sind an die Macht gekommen und wollen halt ein judenfreies Deutschland haben. Und die, was wir halt im Geschichtsunterricht gelernt haben, sind ja immer nur so die groben Outlines von dem, was passiert. Aber was du ja auch sehr eindringlich und detailliert beschreibst, ist ja auch tatsächlich so die Mechanismen der Enteignung und die Mechanismen des in die Flucht treibens. Und was das Bild, was sich da mir so darstellt, ist ja, als hätten die Nazis erstmal quasi alle jüdischen Familien, die irgendwie Geld hatten, ausgenommen, indem sie ihnen eine Fluchtmöglichkeit offeriert haben gegen Geld und dann alle, die es sich nicht leisten konnten, halt irgendwie ermordet. Also um es mal ganz, ganz kurz zusammenzufassen, ist das korrekt so als?
Es ist nicht so richtig korrekt. Es gab ab 1933 gab es drei Phasen der Judenverfolgung. Und die erste Phase Das würde ich zu sagen, das war eine Diskriminierung. Also man hat sie aus bestimmten Berufen rausgeschmissen, man hat sie diskriminiert, man hat sie fertig gemacht, man hat Kampagnen gemacht, kauft nicht beim Juden, so diese Geschichten. Es gab ja dann auch schon relativ bald die Nürnberger Rassengesetze, eben kommentiert dann von Herrn Globke. Und es gab dann 33 sehr bald aufgrund dieser Diskriminierung eine weltweite Kampagne: Wir müssen gegen das Hitler-Regime Boykott machen. Also wir kaufen jetzt keine deutschen Waren mehr. Und dann hat man sich in Deutschland gedacht, aha, wie machen wir das? Wir machen jetzt ein Abkommen mit den zionistischen Organisationen. Und sie haben dann im August 1933 zusammen mit den zionistischen Organisationen ein Abkommen gemacht, das sogenannte Havara-Abkommen, das deutsche Juden, die nach Palästina, also in das zukünftige Israel, emigrieren wollen, die können hier ihren Besitz verkaufen und geben das auf ein Konto bei der Deutschen Bank. Ganz merkwürdig, weil es herrschte noch Devisenkontrolle, aber die haben die Deutsche Bank sich ausgesucht, aus gutem Grund. Und das wird dann nach Palästina überwiesen und dann können die Juden, die ausgewanderten Juden, aus Deutschland Waren importieren und dort verkaufen und sozusagen ihren Besitz wieder zu Geld machen. Das heißt, sie haben auf diese Art und Weise praktisch den Boykott unterlaufen. Und es gab dann auf den Tagungen des jüdischen Weltkongresses, gab es irre Auseinandersetzungen von Anfang an, also von 33 an, weil die Zionisten waren eine ganz hauchdünne kleine Gruppe. Die hatten keineswegs die Mehrheit und an die Gründung eines Staates Israel, also die Mehrheit der deutschen Juden, die wollten ihre Rechte verteidigen und nicht irgendwo da in der Wüste zwischen den Sandflöhen da einen Staat gründen. Die haben überhaupt nicht dran gedacht. Also deshalb musste man die ja auch sozusagen dahin prügeln. Die waren am Anfang gar nicht begeistert. Ja, und dann hat man dieses Abkommen dann durchgesetzt, die Zionisten, zusammen mit den Nazis, und da war eben der Ansprechpartner innerhalb des SD, des Sicherheitsdienstes der SS, eben auch Adolf Eichmann. Und er hat damals auch Hebräisch gelernt, sprach wohl auch Jiddisch, um sich mit diesen Leuten auch verständigen zu können. Und er wurde dann in der zweiten Phase, das hörte dann auf, vor allem als dann der Zweite Weltkrieg, also ab September 1939, ausbrach. Es klappte dann mit der Auswanderung nicht mehr und die britische Mandatsmacht wollte die Leute sowieso nicht da alle im Nahen Osten haben. Und dann gab es die zweite Phase, dann ist Eichmann nach Wien gegangen, wurde Leiter der Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Und da war das schon nicht nur Diskriminierung, sondern man hat die Leute systematisch auch fertig gemacht, dass sie ihren Wohnungen geschmissen, physisch angegriffen. Also das war schon ziemlich Terror, wie man dann gegen die jüdische Bevölkerung losgegangen ist. Da sind auch noch mal sehr viele emigriert. Zum Teil konnten sie noch Sachen mitnehmen, zum Teil auch nicht mehr. Und die dritte Phase ist dann so ab Ende 41 und dann eben spätestens mit der Wannsee-Konferenz ab Januar 42, wo dann eben die physische Vernichtung der europäischen Juden beschlossen war. Dass man ihnen systematisch ans Geld ging, das kam auch erst Ende der 30er Jahre mit der sogenannten Judenvermögensabgabe, wo sie praktisch ihre gesamten Besitztümer den Finanzämtern gegenüber darlegen mussten und es wurde alles konfisziert. Also die Aktien, die Bargeld, diese ganzen Geschichten, das hat man alles eingezogen.
Du beschreibst so eine ganz witzige Szene in dem Buch über die Juden, die dann in Palästina ankommen mit einem deutschen Pass. Und dann kommen die Behörden vor Ort, die von den Briten geschickten Grenzer, und sagen, der Pass hier, na, gucken wir doch mal, ob der korrekt ist, rufen in Deutschland an. Und Deutschland hat gesagt, nee, den kennen wir nicht, den Pass. Mhm. Der ist kein Deutscher, den könnt ihr nicht zurückschicken. Also die Prioritäten an der Stelle fand ich sehr witzig. So, die Hauptdeutsch-Priorität war, die kommen nicht zurück. Und eigentlich wollte die aber auch die kein anderer haben. Ja, also nicht nur die Briten ja nicht. Aber dieses Gespiele mit dem Pass fand ich sehr beeindruckend, dass man die quasi da, dass die so tricksen mussten, um überhaupt jemanden zu finden, der die Juden aufnehmen wollte.
Wir wollten die ja auch nicht aufnehmen. Die Juden wollten, die hatten eigentlich gar keinen Platz, wo sie hingehen sollten. Und weil sich die ganze Welt ihnen auch verschlossen hatte. Aber die Juden, die dann ausgewandert sind nach Palästina, denen ging es auch, bis auf jetzt so ein paar Geldleute, die auch davon profitiert haben, von diesen riesigen Transfersummen, die dann ins Land geflossen sind. Aber von dieser Ausnahme, denen ging es saudreckig da unten. Na, also die hatten vielleicht irgendwie auf dem Papier einen Gutschein, dass sie jetzt im Werte von X palästinensischen Pfunden können sie aus Deutschland was importieren, aber bis sie das dann zu Geld gemacht haben, also die haben da richtig Hunger gehungert und denen ging es überhaupt nicht gut und die sind auch von ihren eigenen Leuten, also das geht aus den Akten des der Bundesarchivs und des Auswärtigen Amtes ganz klar vor, die sind auch von ihren eigenen Leuten zu ganz schlecht oder überhaupt nicht bezahlten Arbeiten gezwungen worden. Die wussten nicht, was sie da machen sollten. Und viele sind dann aus Palästina dann nach Amerika, so wurden USA als eben auch Südamerika weitergewandert, weil die konnten da nicht leben.
Deutschland hat ja auch dann dieses Geld, was sie quasi in Treuhand hatten, nicht unbedingt ausgezahlt, sondern ist natürlich benutzt, um ihren Krieg zu finanzieren. Später.
Aus der Judenvermögensabgabe, ja, das ist da reingeflossen, ja.
Ja, diese Zusammenarbeit von Eichhorn mit den zionistischen Organisationen, die finde ich ja insofern interessant, als dass der, also was waren denn die Motivationen dahinter? Also was war eigentlich die Motivation der zionistischen Organisationen mit den Nazis an dieser Stelle zusammenzuarbeiten, die nun doch eigentlich ganz klar, ja, sozusagen auf der anderen Seite standen?
Ja, die Zionisten wollten den Staat Israel aufbauen. Das war ein klares Projekt, also nur von den Zionisten, die wie gesagt eine Minderheit war innerhalb der jüdischen Weltbewegung. Und die Nazis wollten Europa und vor allem Deutschland judenfrei machen. Insofern haben die sich da ein gemeinsames Interesse gefunden.
Also du schreibst in dem Buch auch, um mal zu sagen, wie stark diese Kooperation war, dass als in Deutschland und Österreich schon verboten war, den anderen Juden Zeitungen und so zu publizieren, da durften die Zionisten einfach weitermachen. Also das war schon, also nicht nur, das sind unsere Freunde, sondern die waren dann auch von manchen Repressalien nicht betroffen.
Ja, natürlich. Die verboten wurden nur die nicht Zionisten waren. Und ich meine, Eichmann ist ja 1937 nach Palästina, wollte er nach Palästina fahren, um sich mit Leuten der Haganah zu treffen, also Vorläufer des israelischen Geheimdienstes. Und die haben ihm dann versprochen, ja, wir arbeiten auch nachrichtendienstlich zusammen. Wir werden auch, wenn es um Verteilung von Erdölkonzessionen geht, an euch denken. Die haben sich dann in Ägypten getroffen, weil er konnte dann nicht weiter einreisen. Und die haben eng zusammengearbeitet.
Also kann man, haben die da nicht unglaublich Gegenwind gekriegt von allen anderen Juden? Ich meine, das ist ja, Kollaboration ist ja noch ein zu schönes Wort dafür, was die gemacht haben.
Ich glaube, das Thema ist innerhalb der Juden ein ganz heikles Ding. Ich meine, Kollaboration ist im Grunde ja auch, du machst es ja nicht freiwillig, es ist ja auch eine erzwungene Geschichte.
Ja, also wenn man das vergleicht mit, sagen wir, Frankreich, ja, wie schlecht da über die Kollaborateure geurteilt wird und dass alle nachhinein in der Resistance waren.
Naja gut, ich meine,
das ist ja eine ganz andere Art, damit umzugehen.
Die historische Perspektive ist natürlich, dass die also dann die zionistische Geschichtsschreibung ja sagt, okay, das war halt aus der Not geboren und immerhin haben wir irgendwie viele hunderttausend Leute rausbekommen, die halt nicht in die Lager gewandert sind. Ja, und das halt ist ja ihre historische Rechtfertigung dafür, dass sie halt diesen Deal gemacht haben.
Nee, sie haben noch eine andere Rechtfertigung. Sie sagen auch noch dazu, wir hätten ohne den Holocaust hätten wir den Staat Israel. Ohne diesen moralischen Druck wäre der Staat Israel nicht gegründet worden. Es gibt ein ganz gutes Beispiel, wo das nochmal klar würde. Eichmann ist ja dann 1944 nach Ungarn gegangen, geschickt worden, um dort die jüdische Bevölkerung zusammenzufassen, zu erfassen und abzutransportieren in die Vernichtungslager. Und er hat dann mitten in dieser Geschichte hat er den Leiter der jüdischen Gemeinde, das waren im Wesentlichen zwei Leute, das war der Rudolf Kastner, mit dem er engstens zusammengearbeitet hat. Und Kastner hat seine eigene Familie gerettet und hat dann die restlichen Juden hat er ordentlich in die Züge transportiert und hat gesagt, meldet euch so schnell wie möglich, ihr kriegt Länder in Osteuropa und wer zuerst kommt, mal zuerst. Und diese Züge sind alle ausnahmslos nach Auschwitz gegangen. Eichmann hat dann 1944 den Joel Brandt, eben auch ein hoher Funktionär der jüdischen Gemeinde, zu sich gebeten und hat gesagt, pass auf, ich mache euch einen Deal. Es ging dabei um einen Separatfrieden im Grunde. Ich mache euch einen Deal. Ihr gebt mir 10.000 Lastwagen und dafür stelle ich 1 Million Juden an die Grenze, wo ihr sie haben wollt. Also ich halte dann sozusagen die Vernichtungsmaschinerie erstmal an. Und dann ist der Ethel Brandt, das ist alles dokumentiert in Büchern. Der ist dann erstmal nach Istanbul gefahren, zu Ben-Gurion. Der saß da mit seiner Jewish Agency, war ja, Türkei war ja ein halbwegs neutrales Land, und hat gesagt, was machen wir? Wir müssen doch irgendwie auf dieses Angebot eingehen, um 1 Million zu retten. Und der hat gesagt, nee, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, und hat ihn dann weiterziehen lassen in den Nahen Osten, und dann hat man die Briten festgesetzt, und dann ist er nicht zurück, und dann hat Eichmann sein Werk sozusagen vollendet und hat fast 500.000 in die Vernichtungslager geschickt. Das ist natürlich, wenn man sich das heute überlegt, vielleicht ist es sinnvoll, auf dieses Angebot nicht eingegangen zu sein, weil es den Krieg mit Sicherheit verlängert hätte. Aber natürlich, wenn man so ein Angebot hat, verhandelt man doch mit den Leuten und tut so, als haben die überhaupt nicht gemacht. Und auch Ben-Gurion hat sich nicht irgendwie jetzt vor die Weltöffentlichkeit gestellt und das angeprangert und gesagt, man müsste. Also man hat einfach dann auf das Kriegsende gewartet und gesagt, hier muss, man hat es nicht, es war nicht Priorität.
Also das heißt auf Deutsch, Ben-Gurion hat auch nur zu verlieren gehabt, wenn Eichmann aussagt.
Aber wie? Und dann ist ja noch Eichmanns Vorgesetzter in der SS-Struktur, der Herr Becher, der dann ein sehr angesehener Geschäftsmann wurde in der Bundesrepublik und Mitglied des Bremer Schaffermals und so, Kurt Becher, den haben die Alliierten festgesetzt. Der war mit ihm zusammen im besetzten Budapest gewesen. Und der stand dann in Nürnberg, sollte eben der Prozess gemacht werden. Und da ist Rudolf Kastner, also der Leiter der jüdischen Gemeinde in Rudolf, ist aus, damals noch nicht Israel, aber schon Palästin, ist angereist nach Nürnberg und hat eine Aussage für Herrn Kastner gemacht, dass Herr Kastner so ein toller Typ gewesen wäre, dem es immer nur um das Retten jüdischen Lebens gegangen wäre. Und dann ist der Kastner, dann ist der Becher freigelassen worden und hat eine wunderbare Geschäftskarriere in der Bundesrepublik gemacht. Auch Geschäfte mit Israel. Kastner ist dann in Israel, hat dann jemand das rausgefunden und hat ihn dann öffentlich angegriffen. Und dann gab es ein Gerichtsverfahren. Und dann haben die Richter, als sie das dann erfahren haben, dass er eine Aussage zugunsten von Becher gemacht hat, sozusagen für den Ankläger gesagt, also das ist ja das Allerletzte. Und dann ist aber, Kastner wollte dann aussagen, wie denn die Zusammenhänge waren, und dann ist er auf offener Straße von einem Mitglied des Geheimdienstes erschossen worden. Der hat dann auch gesessen, er hat seine Strafe auch, relativ geringe Strafe, abgesessen und hat jetzt hinterher gesagt, es hätten noch andere Leute geschossen, er sei nicht der einzige Schütze gewesen. Also das ist auch eine ganz dubiose Geschichte. Da ist also offensichtlich, ist da auch jemandem das Maul gestopft worden. Auf jeden Fall musste Ben-Gurion alles daran setzen, um Eichmann daran zu hindern, auszupacken.
Und wie haben Sie das denn eigentlich gemacht?
Moment, lass uns noch mal kurz zu dem Punkt, wir sind gerade, also die offizielle Geschichte ist ja sowas, dass Sie ihn irgendwie, was war es, 12. Mai, 11. Mai oder sowas eingesackt haben und dann nochmal.
Am 11. Mai 1960.
Genau.
Und also, dann saß er da 10 Tage irgendwie unklar.
Wo genau. Wir nicht wissen, wo.
Genau. Ja. Und du hattest doch noch diese Geschichte gefunden, dass er schon am 12. Mai seiner Sozialversicherung abgemeldet wurde?
Ja, nee,
bei Daimler, ne? Ja, genau.
Ja.
Ja. erzähl die doch vielleicht nochmal, weil die finde ich zu bizarr.
Ja, der Chef, das war ein gewisser Mossetti. Und der spielt dann eine ganz große Rolle in dieser ganzen Geschichte. Ein Amerikaner, gebürtiger Italiener, aber dann Amerikaner. Und Also Mercedes hat ihn am 12. Mai schon aus der Sozialversicherung abgegeben.
Also einen Tag, nachdem er verschwunden ist quasi.
Ja, sie hätten ihm so einen Brief schreiben müssen, sie müssen sich hier melden, sonst verlieren sie ihn ab, haben sie alles nicht gemacht.
Also ich meine, aber gut, er war ja sozusagen erst einen Tag weg zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber wenn du Arbeiter bist normalerweise und du gehst nichts in den Betrieb, dann schickt dir die Personalabteilung, schickt dir einen Brief und sagt, du bist gestern nicht gekommen, wenn du morgen auch nicht kommst, wirst du entlassen.
Ach so, okay.
Aber, ja, das dauert aber zumindest einen Tag, bevor du die Abmeldung machst.
Ja, aber offensichtlich wussten die schon, dass er nicht wiederkommt.
Okay, das heißt also, irgendjemand hat ihn eingesackt und hatte ihn quasi im Eisschrank.
Irgendwo.
So, klar. Okay, aber dieser Atomtest war ja erst sehr viel später, der war erst 10 Tage später.
Ja.
Okay, und wie?
Hat auch da mit der Eichmann-Geschichte nichts zu tun.
Das war sozusagen, ja, okay.
Parallele.
Also komplett parallele.
Haben sie benutzt für
komplett parallele Handlungsstränge.
Genau.
Okay, und
so, aber jetzt fliegt den Amis dieses Erdbeben um die Ohren.
Die Frage ist ja, wer hat ihn denn eigentlich zuerst eingesackt? Weil darauf läuft es ja dann am Ende hinaus, ne?
Das ist eine gute Frage. Wollen wir jetzt die Figur von Lothar Herrmann, wollen wir die hier jetzt einbringen?
Ja.
Ja, es gibt ja auch irgendwie Leute, die wirklich denen nicht gut mitgespielt worden ist.
Tragischste Figur in dem
Ganzen. Die tragische Figur eigentlich, ja, ja. Lothar Herrmann ist ein jüdischer Emigrant gewesen, der dann auch erblindet ist. Und er war ein Nachbar von Adolf Eichmann und hat den Wohnort von Eichmann schon dem Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer 1957 mitgeteilt.
Ein Dachau-Überlebendes war, ne?
Er war auch schon hier 1936 in Dachau gewesen, wegen Spionage und Devisenschmuggel, ja. Hier war er hier auch schon, konnte sich gerade noch mal so retten. Seine Familie, die nicht flüchten konnte, die ist in Auschwitz und Buchenwald ermordet worden. Er ist dann in Argentinien, wie gesagt, er hat dann den Eichmann angezeigt und hatte auch Briefe geschrieben. Ich habe die Briefe, ich kenne die Familie ganz gut. Er wollte da eine Operation draus machen. Gegen Eichmann bestand ja ab 56 auch schon Haftbefehl. Einer der wenigen Nazis, die mit Haftbefehl gesucht wurden. Er hat dann auch mit der jüdischen Gemeinde in Buenos Aires Kontakte gehabt und hat die doch bei sich zu Hause empfangen. Wir müssen da was tun, wir müssen was machen. Und es wusste, die halbe argentinische Linke wusste auch, dass da Eichmann ein gesuchter Nazi war und jeder weiß, wo er ist. Und die jüdische Gemeinde, die wussten das alle.
Du schreibst in dem Buch, dass als der Eichmann dann entführt wurde, die einzige Presse in Argentinien, die nicht darüber berichtet hat, irgendwie die kommunistische Presse war.
Genau.
Das ist ja auch alles unglaublich, oder?
Ja, ich gehe davon aus, dass die Operation ursprünglich mal geplant worden ist von der jüdischen Gemeinde und der kommunistischen Partei und dass sie dann anders verlaufen ist.
Okay.
Aber das ist ein Punkt, der ist noch offen und ich denke, wir sollten uns, es gibt so viele Sachen, die nicht auf der Spekulationsebene sind, lassen wir es einfach mal. Es wird irgendwann auch rauskommen.
Okay, also es gibt sozusagen diese 10 Tage oder 12 Tage, wo Eichmann weg ist.
Mhm.
Und dann gibt's diese Mossad-Geschichte, dass sie ihn angeblich eingesackt hätten und dann hätten sie noch eine Weile in einem Haus gehabt und irgendwie haben ihn dann in ein Flugzeug gebracht. Was irgendwie.
Na Moment, in dem Buch wird erwähnt, dass der Generalanwalt von Israel nicht wusste, dass Eichmann kommt, bis er im Flugzeug saß.
Naja, gut.
Also das heißt, die 10 Tage waren, wusste auch niemand in Israel, dass der jetzt kommt.
Niemand.
Auch der Mossad nicht, ne? Hast du da irgendwie, du hattest da glaube ich auch irgendwelche Sachen.
Das muss man alles abwarten. Auf jeden Fall wussten die Argentinien, die israelischen Behörden nicht, dass Eichmann sozusagen, wahrscheinlich wussten sie es wirklich nicht, wahrscheinlich wusste es Ben-Gurion auch nicht. Was hätte denn Ben-Gurion mit dem gemacht, wenn es in Chile nicht gerumst hätte?
Dann ein Flugzeugunfall, oder?
Oder vielleicht hätte er ihn die Kehle aufgeschlitzt und auf den Tahrirplatz nach Kairo gelegt, um auch noch die Ägypter zu beschuldigen, dass sie die Nazis da bei sich haben. Weiß man alles nicht, aber ich glaube nicht, dass er vor Gericht gelandet wäre.
Also du gehst schon davon aus, dass ihn zumindest entweder die Amerikaner oder die Israelis eingesackt haben.
Ich glaube, dass ihn Argentinier, um eine Propagandaaktion zu machen, überredet haben, mitzugehen und dass er dann von argentinischer Polizei befreit worden ist.
Befreit worden ist?
Mhm. Du kannst doch nicht einfach jemanden entführen in Argentinien. Es gibt noch eine Polizei in Argentinien. Das geht so nicht.
Okay. Und dann?
Und dann muss es irgendeine Übergabe gegeben haben.
Also du meinst, der wurde in Argentinien von irgendjemand eingesackt, der da eine Propagandaaktion draus machen wollte?
Vergiss nicht, dass am 16. Mai 1960 das Gipfeltreffen in Paris stattgefunden hat von Eisenhower und Khrushchev, wo es um Teststopp ging.
Okay.
Genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt, worum es da eigentlich ging.
Und Khrushchev wollte ein neutrales Gesamtdeutschland mit freien Wahlen und entnazifiziert vorschlagen.
Und quasi Entnazifizierung macht man so, hätte er dann Eichmann hingelegt, oder? Das wäre ja perfekt gewesen.
Ich habe irgendwie vom Dachboden bei uns in meinem alten Haus noch zu DDR-Zeiten ein altes Transparent gefunden. Für eine freie und entmilitarisierte Stadt Berlin.
Mhm.
Nee, für eine vereinigte und entmilitarisierte Stadt Berlin.
Das war der Vorschlag von Ulbricht und Khrushchev.
Genau.
Ja, genau.
Wann war das? 57, 58 oder so?
Ja, das war in der Zeit.
Genau, ja.
Genau. Und das wollten die ganz groß rausbringen am 16. Mai 1960. Und das war ganz klar. Was hätte denn, sagen wir doch mal ganz realistisch, wenn sich Eichmann gestellt hätte Im Mai 1960, gut, es gab gegen ihn den Haftbefehl. Er hat, das wirft ihm niemand vor, dass er mit eigenen Händen jemanden umgebracht hat. Er hat die Transporte gemacht. Was wäre denn, sein Vorgesetzter Becher war erfolgreicher Geschäftsmann, Herr Globke saß im Kanzleramt, in allen anderen Behörden saßen auch seine Kumpels. Was wäre ihm denn passiert? Vielleicht hätte er in Deutschland, wenn er in Deutschland vor Gericht gelandet wäre, vielleicht hätte er 3 Jahre bekommen. Mhm. Das ist noch alles fünf Jahre vor dem Auschwitz-Prozess gewesen, wo sie die Schlechter sozusagen verfolgt haben. Und er saß da und hat diese Transporte gemacht.
Das ist auch noch so ein Detail, was ich sehr spannend finde, weil so was man in der Schule lernt, ist Eichmann ja der Architekt des Holocaust. Ach. Er ist so fast im Alleingang. Hat er das alles gemacht? Ja, im Grunde ja. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Dass eben im Grunde die Israel in diesem Verfahren diese Legende geschaffen hat, dass wir jetzt, wo wir den Eichmann verfolgt haben, können wir im Grunde aufhören, weil er war der Wichtige.
Ja, und es wird in dieser Legende wird auch Eichmann in seiner argentinischen Zeit auch noch so gezeichnet, als wäre er in Argentinien auch noch der Antisemit gewesen. Das ist völliger Unsinn. Ich kenne ja Leute aus dem Betrieb, die mit ihm zusammengearbeitet haben, aus dem Stadtviertel. Eichmann hat wunderbar jüdischen Nachbarn da hatte er jetzt Kontakte. Eichmann hatte auch Kontakte zur jüdischen Gemeinde der Daya. Die waren mit ihm, ist ja auch verständlich von deren Perspektive aus. Da ist jemand und der redet seit 1956 mit dem Wilhelm Sassen und macht seine Lebensbeichte. Und er hat eine Menge zu sagen und der weiß sehr viel. Den willst du doch auch nachrichtendienstlich abschöpfen, wie man das so sagen würde. Und warum soll die jüdische Gemeinde nicht auch für Israel diesen Mann abgeschöpft haben? Das macht Sinn.
Ja, du hast noch so ein Memo, ich weiß nicht mehr, welcher Geheimdienst es war, aber da ging es um das Gerücht, dass er ja für den Mossad arbeiten würde, weil er ja so wunderbar mit diesen Israelis kann, mit den Juden, die da wohnen.
Er hatte beste Beziehungen zu hohen jüdischen großartig. Mitgliedern der Gemeinde. Das ist bewiesen inzwischen. Und sie haben nichts gemacht. Sie haben natürlich von ihm Informationen haben wollen. Das ist klar. Hat er ja auch gegeben.
Okay, so, jetzt mal wieder die Chronologie ein wenig hereinbringen, damit unsere Hörer nicht komplett verwirrt werden. So, das heißt also, deine Theorie ist, er wurde, wo noch ein bisschen die Belege fehlen, sagtest du gerade.
Also, ja, es gibt natürlich noch viele weiße Flecken.
Von diesen 10 Tagen
spezifisch. Von diesen 10 Tagen im Wesentlichen. Ich habe da eine Theorie, aber wie gesagt, das
ist. Wenn man sie nicht belegen kann, muss man sie ja nicht.
Ja, genau. Ja. Also das weiß man immer noch nicht. Es ist, was gut belegt ist, ist alles, was dann in Israel mit dem Prozess gelaufen ist. Es ist alles sehr gut belegt, was mit der Operation Geschäftsfreund gelaufen ist. Mhm. Die ist ja dann gezahlt worden, nicht die 2 Milliarden Mark, sondern 630 über die Kredit. Anstalt für Wiederaufbau.
Die geleitet wurde von diesem Abt, ne?
War das Abs, nicht so? Abs. Kriegsverbrecher, den haben sie ja noch, die Alliierten haben ihn als
Kriegsverbrecher. Der vorher die Arisierung durchgeführt hat, war
das für nicht die so? Deutsche Bank.
Ja, klar. Unter den Nazis, also eine lupenreine Karriere.
Das war die Vertrauensperson von Adenauer, die auch die Bundesrepublik bei der Londoner Schuldenkonferenz vertreten hat, ganz offiziell. Übrigens, diese Dinge würde ich gerne auch mal aus der Sicht der Bank sehen, weil ich meine, Abs hat die Bundesrepublik ganz offiziell vertreten bei der Londoner Schuldenkonferenz. Dann hat er ganz offiziell die Bundesrepublik vertreten beim Wiedergutmachungsabkommen. Dann hat er laut Unterlagen des Auswärtigen Amtes die Operation Geschäftsfreund mit Details ausgestattet. Das alles sind ja Sachen, die hat er im Auftrag der Bundesregierung gemacht. Wo sind diese Unterlagen? Ich weiß, wo sie liegen. Die liegen im Historischen Institut der Deutschen Bank. Und die Deutsche Bank, die gibt diese Unterlagen, lässt Leute, denen sie vertraut und dass sie auch in ihrem Interesse dann schreiben, da einsehen. Ich habe also einen Antrag gestellt bei diesem Institut, bei der Deutschen Bank, aber ich möchte diese gerne einsehen. Wobei mich ja nur die Dokumente interessieren, die er im Auftrag der Behörden, also der Regierung gemacht hat. Was er da mit seiner Sekretärin oder was er für die Deutsche Bank macht, das ist sein Privatding.
Sollten die nicht im Bundesarchiv liegen?
Ja, es ist ja behördliches Material. Es gibt Abgabepflichten der Behörden. Diese Sachen müssen eigentlich im Bundesarchiv liegen. Ebenso zum Beispiel wie der Nachlass von Herrn Globke, der ja immer Staatsbeamter war. Sei es im Reichsinnenministerium unter Hitler oder sei es als Staatsminister für Herrn Adenauer und Leiter des Bundes- und Aufsichtsbehörde vom Bundesnachrichtendienst. Und die Sachen von ihm, der Nachlass, liegt in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und auch da habe ich um Einsicht gebeten und da hieß es zuerst grundsätzlich nein, sie nicht. Andere Forscher haben da sehr schöne Einsicht bekommen. Zum Schluss haben sie mir dann etwas gezeigt, auch nicht alles. Und ich habe dann das Bundesarchiv aufgefordert, ich möchte diese Akten haben. Das ist, ich hab sogar eine Strafanzeige gestellt gegen die Deutsche Bank und gegen die Adenauer Stiftung wegen Hehlerei. Ist natürlich sofort eingestellt worden. Und dann hat mir das Bundesarchiv in Koblenz zurückgeschrieben, hat gesagt, ja, sie bedauern das auch sehr, diese Privatisierung. Es handelt sich hierbei um Bundesarchivmaterial. Die gehören eigentlich ins Bundesarchiv, wo sie dann allen Forschern zur Verfügung stehen. Unabhängig, ob du die CDU wählst oder ob du was anderes wählst. Aber sie hätten eben keine Möglichkeiten, da was zu machen. Und dann habe ich sie jetzt verklagt vor dem Verwaltungsgericht. Ich habe die erste Instanz schon verloren. Die zweite Instanz wird übermorgen entschieden. Bin mir ziemlich sicher, dass ich die auch verlieren werde. Es ist einfach ein Untertanengeist in Deutschland. Sie bestimmen, wo sie ihre Herrschaft, wo sie ihr Herrschaftswissen einbunkern. Und dann bestimmen sie, wer es kriegt. Du unterschreibst ja dann auch, du musst das denen dann vorlegen, bevor du es dann veröffentlichst. Sie bestimmen damit die Linie und es gibt keine Aktenöffentlichkeit, selbst bei offensichtlichem Verstoß, dass die Leute einfach ihr Zeug mit nach Hause nehmen. Ich meine, wenn es ihnen so ans Herz gewachsen ist, können sie sich ja eine Kopie machen. Aber die nehmen das einfach mit, die Originale. Ich habe dann bei der Adenauer Stiftung die wenigen Sachen, die sie mich haben einsehen lassen, das ist alles streng, waren auch streng geheime Sachen. Das sind Sachen, Briefverkehr mit dem Bundeskanzler, die gehören ins Bundesarchiv und da regelt der Zug, ist geregelt durch das Bundesarchivgesetz.
Also so eine Szene, wie du am Anfang in Argentinien beschrieben hast, dass die mit dir und einer Brechstange losgehen, ist hier undenkbar.
Das Bundesarchiv, das sind alles treue Beamte ihrer Kanzlerin.
Könnten die denn, wenn sie wollten und wollen nur nicht oder können die wirklich nicht?
Ja, was hindert sie denn daran, zum Beispiel einen Brief zu schreiben an die Deutsche Bank und zu sagen, liebe Deutsche Bank, wir wissen, ihr habt da die und die Materialien, können wir da nicht eine Kopie, oder ihr behaltet doch die Kopie, schickt uns doch die ganzen Dinge, die uns betreffen, die hierher gehören. Die machen gar nichts. Die sitzen auf ihrem Arsch.
Haben die denn da einen Hebel oder wäre das eine Bittstellung? Und
also, weißt du, wenn mir das Finanzamt schickt mir einen Bescheid und da steht drin, du musst jetzt 12,50 Euro zahlen. Wenn ich die nicht zahle, kriege ich irgendwann mal Ärger. Ich weiß nicht, ob wie es läuft. Kommt dann der Gerichtsvollzieher?
Genau.
Also ich meine, eine Bundesbehörde muss doch die gesetzliche Grundlage, die gesetzliche Bestimmung irgendwie durchsetzen können. Warum schickt sie nicht die Polizei dahin?
Hast du denn eigentlich mal bei den Russen gefragt?
Oh ja.
Gab es da irgendeine Antwort oder haben die?
Ich habe die ganze Palette, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt ein Informationsfreiheitsgesetz haben. Haben die sowas?
Ich glaube, es gibt da irgendwelche komischen Historiker und Archivgesetze, aber irgendwie.
Man könnte sich ja immer auf die Verfassung beziehen im Grunde, aber ist auch eher, ich habe das versucht und das Einzige, die überhaupt geantwortet haben, war das Außenministerium und die haben dann gesagt, sie hätten nichts zu dem, was ich will.
Und der KGB wollte dir nicht
antworten. Hat gar nicht geantwortet.
Ach so, verstehe. Fiel mir nur gerade ein.
Die haben wahrscheinlich eine Flasche Wodka geöffnet und sich gesagt, guck mal, was wir für schöne Briefe gekriegt haben.
Hängen wir zu den anderen in den Rahmen im Flur. Ja.
Genau. Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Also diese ganzen Geschichten da, die mit diesen unterirdischen Atomversuchen, die haben sie doch alle mitgekriegt. Die sind doch nicht an ihnen vorbeigegangen. Der stand ja auch in der argentinischen Presse, als da diese ganzen Atomwaffen da mit den Riesenflugzeugen gekommen sind. Das stand da in der Zeitung. Die haben es alle mitgekriegt. Es ist doch alles Die haben Abkommen mit den USA, ein Moratorium. Das wird ganz vulgär brutal gebrochen. Warum haben die das nie an die Öffentlichkeit gebracht? Gut, die Russen haben ihre eigenen Geschichten auch mit diesen tektonischen Waffen, mit dem zivilen Gebrauch von Atomwaffen. Natürlich haben die das auch gemacht, aber in der konkreten Situation.
Naja, vielleicht, na gut, in der Sowjetunion war ja dieser zivile Gebrauch von Atomwaffen ja doch noch relativ lange popularisiert, also bis hin dazu, dass sie das sogar noch in den 70ern irgendwann getan haben, dass sie da Erdgaslagerstätten miteinander verbunden haben durch Atomwaffeneinsatz.
Ja, und Flussläufe auch und so.
Genau, also da, ja, na gut, das war noch ein bisschen früher, also da gibt es ja diesen Toten See, der irgendwie aus der Luft sehr beeindruckend aussieht, ist halt so ein See von genau so einem Versuch. Und da ist halt die Strahlung immer noch so hoch, dass da genau nichts lebt, deswegen ist Wasser strahlend blau. Und
da kommt das Wort strahlend blau.
Genau. Und die, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie halt einfach keine Lust hatten, ihre eigene Taktik dabei zu diskreditieren. Und dass die Amis ihren Willen, das auszunutzen, einfach schlicht überschätzt haben.
Ja, oder es gibt natürlich auch überhaupt keine Tradition der Öffnung der Archive. Ich meine, Herr Putin kommt vom KGB. Ich würde es mir ja auch, also natürlich macht man als Forscher, macht man immer diese Anträge, aber so viel habe ich mir ja auch nicht davon versprochen. Ich find's eigentlich schade.
Also was vielleicht mal lohnen könnte, wäre mal bei den Briten zu fragen, die ja Metroschkin haben. Diesen KGB-Archivar, der wie unter den Dielen seiner Datscha über 30 oder 40 Jahre hinweg Exzerpte aus Akten handschriftliche gesammelt hat und der dann irgendwann die den Amis angeboten hat dafür, dass sie ihn und seine Familie rausholen, so 91 oder so oder 90. Und die Amis haben es halt verkackt und dann haben ihn die Briten rausgeholt. Und dann gibt es da so zwei so Bände, so die der geschrieben hat dann mit dem Hagiographer vom MI5, die Metroschkin-Archive. Die haben zumindest ein bisschen Kram. Also da lohnt es möglicherweise mal nachzufragen.
Naja, also was hier jetzt passieren muss, wie geht es jetzt weiter? Und in den USA ist ja eigentlich, ich habe in den USA natürlich diese ganzen Anträge jetzt auf Akteneinsicht. Und es gibt in den USA, und das war eine große Errungenschaft der Bürgerrechtsbewegung, und die Demokraten haben das, damals war Bill Clinton noch, auch der hat das auch mit durchgesetzt, dieses Gesetz, das Nazi War Crimes Disclosure Act, also dass alles, was mit Nazi-Kriegsverbrechen zu tun hat, alles veröffentlicht werden muss. Ich habe, wie gesagt, ich habe den Antrag gestellt zu dem Interviewer von dem Eichmann, der Sassen, der ein CIA-Spitzel war. Das steht im also dass er für die US-Botschaft gearbeitet hat, das steht in den BND-Unterlagen so drinne. Zu den ganzen Sachen habe ich Anträge gestellt, auch zu der Helms, also Richard Helms, der war danach kurz in Argentinien und hat mit seinen Kollegen vom argentinischen Geheimdienst, die Berichte habe ich auch alle.
Der musste dann aufräumen hinterher.
Ja, die haben Gastgeschenke ausgetauscht und haben so riesen Steaks gegessen. Da war ganz begeistert von der Herr Helms. So, diese ganzen Sachen habe ich beantragt und habe mich auch auf dieses Gesetz bezogen und die CIA hat gesagt, du kriegst ja auch von uns nichts mehr, jetzt ist ja Schluss. Und dann habe ich diese Sachen an das Justizministerium geschickt in den USA. Ich kenne die, ich habe da immer gearbeitet. Und die haben halt, das geht nicht, das ist illegal, das können die nicht machen. Und dann haben halt, das finde ich aber schön, hier ist der Schriftwechsel, macht ihr was, es sind eure Behörden. Und dann haben sie nach ein paar Wochen dann gesagt, ja, es wäre jetzt alles sehr schwierig, aber sie wünschen mir good luck.
Ja, super, super.
Ja, so, und dann habe ich mit diesen Entnahmeblättern, mit den Withdrawal Sheets, habe ich auch einiges habe ich da sogar bekommen. Also sie geben zu, dass sie diese Atombomben da quer durch die Welt geschickt haben und. Aber viele Sachen sind eben nach wie vor geheim. CIA sagt, ich kriege keine Auskunft, weil ich nicht die Staatsbürgerschaft habe. Das läuft auf ein Verfahren, auf einen Prozess jetzt hinaus. Das ist ja gegen die CIA noch relativ einfach, weil da gilt das Freedom of Information Gesetz, also das Informationsfreiheitsgesetz und eben auch dieses Informationsfreiheitsgesetz. Die Sachen, die in den Präsidentenbibliotheken liegen, da gilt es aber nicht. Das haben sie rausgenommen, extra rausgenommen. Mhm. Da kann man auch klagen, aber das ist alles komplizierter. Aber sie haben ja noch nicht mal eine Ablehnung geschickt. Ich schreibe dann ja auch immer alle 3 Monate, schreibe ich ans Pentagon und schreibe an Department of Energy, also vor allem Department of Energy, da verspreche ich mir was von, da liegen die Sachen. Schreibe ich dann hin und sage ich, ja, wie ist es jetzt? Ich habe jetzt seit 2 Jahren den Antrag zu laufen, könnt ihr mal entscheiden. Und dann schreiben sie ganz freundlich immer zurück und sagen, ja, sie sind am Bearbeiten und ich müsse noch ein bisschen Geduld haben. Es muss eine politische Entscheidung jetzt getroffen werden.
Was wahrscheinlich vor den Wahlen nicht mehr passiert.
Ach, man weiß ja nicht, man weiß ja nicht, was da läuft. Im Grunde, was würde denn Obama verlieren? Es ist eine Eisenhower-Geschichte gewesen. Mhm. Kennedy hat dann damit ein bisschen aufgeräumt. Er hat Plancher zwar weitergeführt, aber zumindest hat er es dann nicht mehr im Ausland gemacht. Und was würde er denn verlieren? Aber,
na, es gibt dann noch dieses peinliche Detail, dass die Versuche nach US-Recht illegal waren, nicht? Also, dass die Plancher-Dings, weil sie die Waffen gar nicht erst nach Argentinien hätte bringen dürfen, weil die diese Safeguards nicht unterschrieben haben.
Ja, es gibt das Energy Act von 1954, das man studieren sollte. Und da steht drin, dass sie nur zusammenarbeiten können mit anderen Nationen, wenn es der eigenen Verteidigung dient. Also zum Beispiel gedacht ist dann, dass man mit den Briten zusammenarbeitet oder so. Oder im Rahmen der NATO. Nur war Argentinien überhaupt keine Militärbündnis und eigentlich eher noch kurz zuvor ein Schurkenstaat gewesen, ja. Also es gab keine Begründung und es gab auch keine militärische Bedrohung irgendwie. Was ist da in Puerto Deseado? Da sind ein paar wild gewordene Pinguine. Was macht man da mit Atomwaffen? Es gibt dafür keine Begründung. Und nur weil eine private Firma einen Kanal bauen will und weniger Geld für die Lastwagen und die Schuttabtragen ausgeben will, das ist keine Begründung, die im Energy Act von 1954 vorgesehen ist. Also so ganz legal ist das alles nicht. Nichtsdestotrotz, das ist ewig lang her. Ich weiß nicht, was in den USA immer noch seit 50 Jahren geheim gehalten werden. Die haben schon ganz andere Sachen freigegeben. Es läuft jetzt darauf hinaus, dass ich jetzt klagen muss. Ich werde das auch tun. Ich habe ja Anwälte in den USA, die mich vertreten in den anderen Sachen. Das wird jetzt laufen. Das ist jetzt der nächste Schritt. Ich kann mir aber vorstellen, dass vielleicht auch noch die Regierung das doch noch freigibt. Das Auswärtige Amt hat ja fast alles freigegeben.
Mhm. Wie ist denn das ansonsten in Deutschland? Also der BND hat ja Akten geschickt. Bist du damit zufrieden? Oder?
Ich habe die einklagen müssen.
Ja, aber jetzt haben sie ja was geschickt, aber da gab es ja auch Probleme, oder nicht?
Ja, sie haben was geschickt, aber sie kopieren dann so schlecht, dass man das nicht lesen kann. Und wie gesagt, 100 Blatt werden vom Kanzleramt immer noch frei der Offenlegung vorenthalten und das Bundesverwaltungsgericht hat das abgesegnet. Also wir wissen zu Adolf Eichmann immer noch nicht alles in Deutschland.
Meinst du, das wird sich noch klären oder ist das jetzt halt verloren?
Na, also ich glaube, mit Frau Merkel wird sich das nicht klären. Frau Merkel tut immer das, was man ihr sagt und sie dreht ihr Fähnchen immer dahin, wo der Wind gerade herweht. Und sie möchte sich eben nicht mit Israel anlegen und auch nicht mit den USA. Und ich glaube, sie von irgendwie demokratischen Grundrechten, weiß nicht, ob sie davon schon mal was gehört hat. Also ich glaube, mit Aktenoffenlegung, das ist nicht das Ding. Und ich sehe auch ehrlich gesagt nicht in Deutschland irgendeine Öffentlichkeit, die das nun einfordert. Also gibt es Leute, gibt es große Medien, die sagen, jetzt hier muss mal, das muss hier jetzt mal auf den Tisch. Der Globke-Nachlass von einem Privatunternehmen, von der Adenauer-Stiftung, verwaltet wird, geheim gehalten wird und nur denen gezeigt wird, die der Adenauer-Stiftung in den Kram passen. Es ist unsäglich. Das hat mit dem Geist von Demokratie, von Entscheidungen, von demokratischen Entscheidungsstrukturen überhaupt nichts zu tun. Ich bin mir sicher, dass ich den Prozess hier in Deutschland verlieren werde. Ich ziehe ihn auch durch alle Instanzen und notfalls gehe ich da auch nach Straßburg. Dann wollen wir mal gucken, ob Straßburg das auch richtig findet. Entweder das ist hier eine Demokratie oder sie sagen, ja, in der Monarchie war das auch so, dann machen wir das so. Ja, kann man ja sagen. Dann sag aber gleich, du verscheißerst die Leute. Du erzählst ihnen das, was den Geheimdiensten in den Kram passt, worauf man sich irgendwann mal geeinigt hat. Und auch wenn es noch so unlogisch ist, du verscheißerst die Leute anders. Ja, aber dann sag das. Das ist okay. Dann höre ich auf zu klagen.
Also, schlussfolgernd kann man sagen, das Ziel ist eigentlich, dass sie den ganzen Scheiß mal offenlegen. Also wir brauchen auch so ein Gesetz, dass Sachen automatisch nach 30 Jahren offen sind, oder?
Das brauchen wir
was,
nicht.
Was wäre denn?
Das Gesetz haben wir doch schon.
Na, da sind doch zig Ausnahmen drin und dass man auch noch zahlen muss dafür, dass die einem da die Sachen offenlegen. Also das ist ja, ich hatte bisher den Eindruck, dass das Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland eher so ein Papiertiger ist, den sie gemacht haben, damit sie zeigen können, wir haben ja auch so ein Gesetz. Aber es ist nicht wirklich hilfreich in der Praxis.
Naja, das Bundesarchivgesetz ist noch ein anderes Gesetz und es sagt, nach 30 Jahren ist Schluss. Sie halten trotzdem eben noch die Sachen geheim. Das gilt für den kleinen Krisenstab 1977 Stammheim und es gilt eben für Adolf Eichmann und es gilt wahrscheinlich für ganz viele andere Sachen, wo einfach niemand klagt. Weil wo sind denn die Leute, die jetzt hier den Gerichten die Bude einrennen? Ist ja auch nicht der Fall. Und auch die Medien tun sich ja damit abfinden.
Medien finde ich ein gutes Stichwort. Wieso liest man denn Enthüllungen wie die deinen nicht beim Spiegel oder in der Welt?
Oder ich kann es dir genau sagen, was der Spiegel, jetzt in meinem Verfahren habe ich es ja, vielleicht habe ich ja Akteneinsicht, sonst würde ich das ja nicht erfahren. Aber in dem Verfahren gegen das Bundesarchiv, die ich ja wegen Untätigkeit verklagt habe, weil sie das zulassen mit der Deutschen Bank und der Adenauer Stiftung, stelle ich dann fest, dass das Bundesarchiv in meinem Fall sich keines, also wirklich in keinster Weise um die Bereitstellung dieser Akten bemüht hat. Nicht mal beim Kanzleramt. Ja, und dann stellt nach meiner Sendung, die habe ich im Deutschlandfunk gemacht, die hat wohl der Spiegelredakteur dann auch gehört und der stellt dann 2 Wochen später, stellt dann einen Antrag im Bundesarchiv und da tut sich dann plötzlich das Bundesarchiv bewegen und stellt beim Bundeskanzleramt nun so einen Antrag. Ich habe dem Kollegen dann vom Spiegel eine E-Mail geschrieben, aber also wissen Sie was, richtig kollegial ist das ja nicht, wir sind uns hier einig, das ist mein Antrag. Und sagt ihr, nö, sind wir uns keineswegs einig. Das heißt, es gibt eine Bevorzugung von bestimmten Medien, vom Bundesarchiv und von anderen Bundesbehörden. Und das ist die Bild-Zeitung und das ist der Spiegel. Und,
naja, bei denen sie wissen, dass sie in ihrem Interesse berichten, oder?
Naja, ich denke mal, es wird zwei Faktoren haben. Zum einen werden sie sich da einigermaßen sicher sein, dass, wenn es wirklich eklig ist, dass man da halt immer noch Strippen ziehen kann. Und zum anderen ist es halt so, dass sie da natürlich im Zweifel eine größere Menge Stress und Ärger erwarten als jetzt von dir. Was jetzt irgendwie,
wenn sie es nicht rausgeben,
wenn sie halt sich gar nichts tun. Ne?
Gut, aber das ist jetzt ja auch unsere Aufgabe, da mal ein bisschen Stunk zu machen.
Klar,
natürlich. Also, liebe Hörer.
Genau. Ja, und ich meine, man muss diese Rechte auch einklagen.
Das geht nur so lange, wie wir das dulden, ne?
Ja, aber ich meine, lass uns mal auf eine allgemeine Geschichte kommen. Wir haben hier das Informationsfreiheitsgesetz und wir haben das Bundesarchivgesetz. Das Informationsfreiheitsgesetz ist dafür, abgesehen davon, dass es 1000 Fehler hat, aber das nimmt von vornherein die Geheimdienste aus. Das Bundesarchivgesetz nicht, aber das Informationsfreiheitsgesetz schon. Also ich meine erstens...
Also außer einige Länder IFGs, ne? Also in Berlin zum Beispiel gibt es zumindest ein theoretisches Einblicksrecht in die Akten des Verfassungsschutzes, also in deine Akten des Verfassungsschutzes.
Das sind personenbezogene Sachen. Das ist, wenn du wissen willst, was der Verfassungsschutz
über dich hat, genau. Aber,
ja, genau.
Aber halt größere Vorgänge sind davon ausgenommen.
Genau. Für Historiker ist ja ungeeignet, ne?
Ja.
Ja, aber was machen denn die Historiker?
Tja.
Die halten doch auch ihre Schnauze.
Ich habe so ein bisschen immer den Eindruck, so dass der Wille, genau zu verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist, bei vielen Leuten, auch bei vielen Journalisten, nicht so richtig ausgeprägt ist. Also so einfach dieser Biss zu sagen, okay, ich habe hier was gelernt in der Schule und ich habe es in der Wikipedia gelesen, in der Tagesschau gesehen und im Spiegel gelesen.
Jetzt gucken wir nochmal, ob das stimmt.
Aber ist denn das, was wirklich passiert ist? Also ist das nicht nur eine Fiktion, auf die wir uns geeinigt haben, weil sie
bequem ist
und das Weltbild nicht in Frage stellt, so? Oder wollen wir uns denn wirklich mal mit den dreckigen Details auseinandersetzen und auch den Motivationen der Leute, wieso sie dreckige Deals gemacht haben oder wieso sie halt in bestimmten Situationen in bestimmter Art und Weise gehandelt haben, weil nur daraus können wir eigentlich wieder was lernen für die Zukunft, weil aus den geschönten Geschichten, die wir irgendwie präsentiert bekommen, da kann ich ja persönlich wenig lernen, so, ne? Also da ist ja wenig, also daraus kann ich auch keine Folgerungen daraus ziehen, wie Leute in allen extremen Situationen in der Zukunft handeln werden. Und dieser Biss fehlt halt einfach so. Also auch gerade im Spiegel, wenn man da so die geschichtlichen Artikel liest, da hat man immer dieses Problem.
Das ist dieser Guido Knopp Historiker-Kram.
Ja, dieser Guido Knopp.
Aber das ist peinlich.
Aber ich finde,
mein Punkt mal machen. Was mir da immer wieder aufstößt, ist, dass die Geschichten zu gut sind. Das passt halt einfach alles zu gut. Es ist alles viel zu plausibel. Es gibt da keine Brüche. Es gibt keine, wie auch immer, halt alles in so einer logischen, schönen, erzählbaren Geschichte. Natürlich ist das, was wir lesen wollen. Ne? Also die guten Geschichten sind halt die, denen man gut folgen kann, deren Komplexitätsgrad nicht zu groß ist, wo wir halt nicht irgendwie unser Wahrnehmungsvermögen, was wir bereit sind, in einem so einem 10-Seiter maximal zu lesen, überschreiten. Und die Geschichte, die du ja erzählst mit Eichmann und den Atomtests und so, die ist halt schon wieder genau so ein genau eins drüber. Ne? Das ist halt genau wieder schon so ein Punkt, wo die Komplexität des normal lesewilligen, also des Komplexitätserfassungsvermögen überschritten wird. Weil du halt plötzlich drei komplett unterschiedliche Handlungsstränge hast, die in so einem Punkt kulminieren in der Weltgeschichte, der, von dem man denkt, der ist schon total ausgeleuchtet und der ist total schon alles gut verstanden. Und plötzlich stellt man fest, das stimmt ja halt gar nicht. Und jetzt müssen wir uns mit völlig neuen Konzepten und Gedanken auseinandersetzen und den Folgerungen, die daraus passieren.
Na, oder wir stellen uns einfach plump hin und sagen, ist eine Verschwörungstheorie, wie das die Presse ja gerne mal tut.
Klar.
Insbesondere bei dir, wie gehst du denn damit eigentlich um?
Mit was?
Wenn irgendein Redakteur in irgendeinem Blatt in Deutschland schreibt, ja, die Weber mit ihren Verschwörungstheorien immer.
Es gab, von den Rechten gab es eine Rezension von der Welt, kann ich nur sagen, das sind Primitivlinge, also da muss ich mich auch, der hat sich dann auch noch dazu verstiegen zu sagen, also er versteht ja Frau Merkel, dass sie die Akten nicht rausgibt. also damit möchte ich mich eigentlich ungern auseinandersetzen, weil er geht ja nicht ein inhaltlich auf die Sachen. Dann hat es in der FAZ eine Besprechung gegeben von Rainer Blasius, der macht da die Bücherseite, wobei der Blasius ist eigentlich ein ganz kluger Typ, der hat nämlich selbst Ende der 90er Jahre, da war er glaube ich schon im Institut für Zeitgeschichte, diese Operation Geschäftsfreund darüber geschrieben, die ist in den 90er Jahren mal zum Teil angefangen, haben sie das zu deklassifizieren und jetzt. Und er hat damals diese Geschichten gehabt und ich habe jetzt die Rest der Sachen freigekämpft. Aber er weiß das und dem habe ich dann eine E-Mail geschrieben, hat dann auch wieder mit der Verschwörungsgeschichte gekommen. Und dann war, also wissen Sie was, Herr Kollege? Sie haben die Geschichte damals doch recherchiert. Schreiben Sie doch mal was dazu. Ich habe Sie auch zitiert. Das war ein guter Artikel, den er damals gemacht hat. Können Sie dazu nicht mal was machen oder passt das nicht in Ihr Weltbild rein? Ja, hat er dann nicht mehr, hat dann geantwortet, ja und wie nett und so, überhaupt nie mehr was gemacht.
Tja, also was mir auch auffällt in diesem Buch, auf 200 Seiten kommen 700 Fußnoten. Also da drängt sich alles andere als der Eindruck auf, dass es hier irgendwelche Fantasiegeschichten sind, sondern da ist ein unglaublicher Aufwand hinter gewesen, diese ganze Scheiße rauszurecherchieren. Kann das eine Zeitung überhaupt machen? Also kann man es überhaupt erwarten von der Presse, so wie die Landschaft heute aussieht, dass irgendeine Zeitung jemanden ein paar Jahre abstellt, um so eine Geschichte zu recherchieren?
Also, pass auf, ich bin freiberufliche Journalistin.
Ja.
Ich verdiene mir meinen Lebensunterhalt durch irgendwelche Geschichten. Und das sind ganz andere Geschichten. Also, ich meine, das, was ein Korrespondent macht, das sind Wahlen in Paraguay oder was weiß ich, Bergbau in Argentinien oder was weiß ich, Karneval in Rio. Irgendwie sowas und sowas, damit verdient man sein Geld. Aber wenn du irgendwie es doch ernst meinst mit deinem Job, du willst doch deinen Job auch irgendwie doch auch gut machen.
Ja.
Das kannst du bestimmt nicht bei jedem Thema machen, weil du die Zeit nicht hast. Aber du kannst doch mal Themen nehmen und die außerhalb der ökonomischen Logik recherchieren und einfach mal am Ball bleiben. Ich recherchiere das jetzt zwar schon sehr lange, aber ich mache das ja nicht als Fulltime, sondern mache das nebenher. Wenn ich mal dann wieder mal ein paar Tage Zeit habe, dann gehe ich ins Archiv und mache das und tue das. Und habe dann aber auch noch andere Geschichten, die ich dann auch noch mit der Reise verbinde oder so. Wenn ich nach Puerto Deseado fahre, dann mache ich dann auch was über die chinesischen Erdölbohrer in Patagonien. Also das muss man dann schon sehen, wie man das dann finanziert kriegt. Aber ja, die können natürlich auch sich so Themen, wenigstens ein paar Themen, mal ab und zu, mal vorknöpfen und da mal wirklich zu den Originaldokumenten hingehen. Und nicht immer nur die Historiker zum Beispiel, die schreiben immer voneinander ab. Ja, die zitieren, du musst immer die Fußnoten angucken, die zitieren sich immer gegenseitig, aber dass die mal wirklich in die Archive gehen und das Originaldokument sehen und wenn sie es nicht kriegen, dahinter sind und die Freigabe, oder überhaupt mal bitten, die da, machen sie nicht. Das sind faule Säcke einfach auch. Das ist eine Frage der Bequemlichkeit. Und ich meine, es gibt in Deutschland keine Tradition des investigativen Journalismus. Und es gibt auch nicht die Tradition, Sachen zu hinterfragen und die Regierung für Lügner zu halten. Und da kann man sich natürlich fragen, halten wir die Regierung für Lügner oder halten wir sie nicht für Lügner?
Also was ich ja so ein bisschen beobachte, ist, dass in den letzten Jahren sich ja dieser Trend so ein bisschen zumindest nicht wendet, aber es zumindest nicht mehr viel schlimmer wird. Also dass halt es zumindest nochmal so einzelne isolierte Inseln von investigativem Journalismus gibt. Also durchaus getrieben durch WikiLeaks sicherlich, aber auch durch Leute wie dich, die halt einfach zeigen, dass es geht. Also dass man halt einfach Geschichten finden kann. Meinst du, dass ich dieses Blatt noch weiter wenden kann? So, also ich meine, es gibt halt so einzelne Leute, was weiß ich, wie den Zastro bei der FAS zum Beispiel, der sich dann halt in so ein Thema richtig reinkniet, wie diese Odenwaldschule zum Beispiel, oder so einzelne Leute beim Spiegel, die halt sich dann wirklich auch in so ein Thema festbeißen und dann immer wieder dazu Sachen machen, aber es sind halt wirklich so, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn man die alle in eine Turnhalle sperren würde, wäre immer noch viel Platz, so irgendwie, wenn man mal eine Party veranstalten wollte mit allen recherchierenden Journalisten in Deutschland. Aber meinst du, dass es, ja, also dass sich da was tut, also dass sich da was ändert, oder?
Das sind im Grunde die einzigen Geschichten, die sich lohnen, sie zu lesen. Eben, weil alles andere kannst du wirklich in der Pfeife rauchen. Mhm. Aber das sind eher Ausnahmen und die große, die Tendenz ist ganz, ganz furchtbar. Erstens kannst du davon nicht mehr leben, weil auch im Journalismus die Honorare sind so gering geworden, dass du davon eigentlich nicht mehr leben kannst. Und wenn du dann dir auch noch den Luxus erlaubst, dann wirklich mal Monate oder vielleicht sogar Jahre in so ein Thema zu investieren, das kannst du eigentlich nicht machen. Du kannst das nur als Hobby oder als irgendwie, ja, du beißt dich dann halt mal fest. Du
nimmst dein Steckenpferd sozusagen.
Genau, ja. Und die Sachen sind dann, wenn du liest das dann an von anderen Kollegen, und die sind klasse dann, diese Sachen. Aber insgesamt ist nicht. Aber das Problem ist eben auch, die Leute sind überhaupt noch in der Lage, zum Beispiel mal einen Artikel zu lesen, der über 5 Seiten geht.
Da bin ich übrigens tatsächlich nicht so pessimistisch wie viele andere. Und ich habe tatsächlich
vor allem wegen alternativlos, ne?
Datenmaterial dafür. Zum einen sehen wir, dass unsere langen Sendungen sind die am besten laufen. So, also wir haben, bei langen Sendungen haben wir überproportional hohe Downloadzahlen und auch eine Menge Feedback von Leuten, die sagen, super, endlich mal ein Thema richtig ausführlich. Zum anderen ist es auch so, dass mir gerade auch die Leute so aus der Presse, also aus den Wochenzeitungen insbesondere sagen, die Leute wollen nicht jeden Tag so eine lange Story, aber zumindest zum Wochenende oder zumindest also einmal in der Woche. Und da lesen sie dann eben auch lieber eine lange Geschichte als irgendwie diesen kurzen, bunten DPA-Printout-Salat, der irgendwie die Presse dominiert. Und wenn man sich auch gerade so die amerikanische Presse anguckt, so Wired experimentiert ja damit durchaus, dass die auch mal wieder richtig lange Geschichten machen. Also richtig so viele Seiten, die halt sich einem Thema widmen. Und das Feedback, was die darauf bekommen, ist, dass offensichtlich eine Menge Leser gibt, die sowas wiederentdecken. Also die gerade einfach es auch benutzen, um zum Beispiel einfach nur mal sich auf ein Ding wieder zu konzentrieren und rauszukommen aus diesem Gespringe und diesem dauernden Abgelenke und diesem jetzt ist es ja schon so lange Ding, sondern einfach wieder in den Flow zu kommen. Und insofern bin ich da tatsächlich nicht pessimistisch, was irgendwie das angeht, sondern ich glaube eher, dass es so eine Zwischenphase jetzt war, weil wir uns alle mal ins Internet gewöhnen mussten. Aber tatsächlich, oder zum Beispiel der Rolling Stone, ne, oder Mother Jones, die bringen immer wieder richtig lange Geschichten und die Klickzahlen darauf sind gut. Also es ist nicht so, dass es halt irgendwie, die das nur machen, weil sie sich dazu verpflichtet fühlen, sondern die machen es tatsächlich auch, weil sie eben tatsächlich damit auch viele, viele Leser kriegen. So.
Ja, das mag aber auch, es gibt da noch ein Problem. Du kannst einfacher irgendeinem Politiker irgendwas ans Bein binden oder jetzt kannst du sagen, ach ja, der Verfassungsschutz, der ist alles Blödmänner, sind sie natürlich. Aber das ist relativ einfach im Moment. Aber über das Thema, über was wir heute Abend gesprochen haben, da geht es erstens um richtig Big Crime und zweitens, und das ist viel, viel schlimmer, geht es um ganz viel Geld. Hier sind Großunternehmen mitbeteiligt. Es geht ja nicht nur um die Regierung, sondern es geht auch, dahinter stecken ja immer die Firmen. Und wir haben angefangen, wie komme ich an diese ganze Geschichte? Am Anfang standen die 14 verschwundenen Betriebsräte von Mercedes-Benz in Argentinien. Und da geht es auch um Geld. Die haben das nicht gemacht, weil sie so Sadisten oder so Mordlüstern waren, sondern weil sie ihre Produktivität erhöhen wollten. Und es hat ja auch funktioniert damals. Und jetzt, wir sind ja jetzt im obersten Gerichtshof der USA angelangt. Die werden jetzt über die Zulässigkeit dieser Klage entscheiden. Ich frage dich mal zurück, wer hat in der Bundesrepublik angesichts dieser Größenordnung, dass dieser Fall in den USA vom obersten Gerichtshof jetzt verhandelt wird? Und das Verfahren ist anhängig. Wir hatten darüber berichtet.
Niemand.
Klar. In den USA aber auch nicht viel mehr. Und in Argentinien auch nicht viel mehr. Und da ist das Thema Menschenrechte, das ist ein Thema. Überall da, wo du wirtschaftliche Interessen angehst, da werden die Leute so klein.
Also ich meine, eigentlich sollte man ja denken, dass da die öffentlich-rechtlichen Medien genau diese Lücke füllen sollten. Wir hatten ja in unserem Gespräch mit dem Herrn Döpfner ja unter anderem genau diese Frage halt ja, wie denn halt eigentlich so das Verhältnis zu den großen Anzeigenkunden aussieht. Und die Antwort war ja nun alles andere als befriedigend, so, ne? Also die klang zwar auf der Oberfläche relativ klar, aber
ich fand die klasse.
War im Kern halt irgendwie doch irgendwie eher so.
Er meinte so, ja, also wir haben intern so eine Richtlinie rausgegeben, dass es bei uns das nicht gibt. Ja, dass Anzeigenkunden Einfluss nehmen können. Aber dann fing er an, das so abzuschwächen. Ja, und am Ende meinte er dann ja, die Modeindustrie, die Modeberichterstattung sei ja völlig verloren.
So, also ist halt so.
So, ich habe dann nicht mehr die Zeit gehabt zu fragen, ob auch Bild der Frau gemeint ist, aber im Wesentlichen war das eine Bankrotterklärung, ja, fand ich. Und na klar, ist ja auch so. Ja, das war ja im Grunde jedem klar, wir wollten es nur mal hören. Aber wer soll denn es überhaupt machen können, wenn die Öffentlich-Rechtlichen, die haben jetzt, ich meine, das gilt ja schon als lang im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn du da mal eine 45-Minuten-Sendung machen kannst.
Ja, und die ganzen Sender werden ja entwortet, heißt das.
Was?
Mhm. Erzähl mal. Ja, das ist eine Entwortung. Die großen Feature-Geschichten macht ja kaum noch jemand. Ja, und dann gibt es riesige Co-Produktionen, da sind dann irgendwie 5 Produktionen im Jahr. Davon kannst du nicht mehr leben. Mhm. Und davon kannst du auch keine Recherche mehr bezahlen. Und ich meine, im Hörfunk geht noch einiges, aber das Fernsehen, ich möchte, glaube ich, darüber Aussage verweigern.
Ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, die Mehrzahl unserer Hörer guckt gar nicht mehr so viel Fernsehen, was ich ganz gut finde.
Wir haben auch keine Zeit mehr, weil sie immer unsere langen Sendungen hören.
Stimmt, genau.
Wir sind auch jetzt schon bei was hier? 2 Stunden, 16 Minuten?
Gut, muss unbedingt jetzt ein Glas Wein trinken.
Ja, wir sind auch eigentlich inhaltlich fast am Ende, ne?
Genau, wir sind eigentlich inhaltlich am Ende. Worüber wir nicht geredet haben, ist nun ja eigentlich der Prozess von Eichmann, als er dann in Tel Aviv war. Und
das ist eine Muppet-Show in diesem Buch. Das kann ich jedem nur empfehlen.
Und ich glaube, das lassen wir jetzt mal als Spannungsbogen.
Unglaublich. Ja, lest euch das, das Buch heißt Eichmann wurde noch gebraucht.
Genau, und wir werden es auch verlinken. Es ist auf jeden Fall extrem spannend. Ich hatte auch noch keine Zeit, das komplett durchzulesen, aber die Sachen, die ich gelesen habe, da blieb mir teilweise echt der Mund offen stehen. Und ich kenne mich nur eigentlich ein bisschen aus mit diesen ganzen Themen. Insofern lassen wir das mal gerade als Hausaufgabe für unsere Leser. Insbesondere dieses Kapitel über den Prozess gegen Eichmann. Und dann bleibt uns eigentlich nur, uns zu bedanken für deine Zeit.
Nee, umgekehrt.
Und wenn ihr Lust habt, wir haben da unten noch so einen Flatter-Button, auf den ihr klicken könnt, wann ihr möchtet. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und bis zum
nächsten Mal.